Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ist der Stahlberg-Doppelpass am heutigen Sonntag. Schön, dass Sie da sind. Und wir haben heute hier im Airport Hilton eine starke Kieler Fraktion. Ist ja klar, denn die haben gestern bei den Bayern hier in München gespielt. Und jede Menge zu besprechen in den kommenden 2,5 Stunden. Niko Kovac ist da, der neue Trainer des BVB. Vorhin 8 Uhr vorgefahren in Dortmund. Die Sonne lacht, blauer Himmel. Kommen jetzt wieder die guten Zeiten. Sein Vorgänger hat ihn ja mit einem Sieg sozusagen beschenkt. Neuanfang beim BVB. Kovac startet in Dortmund beim BVB. Aber wir sprechen auch über Leipzig. Die stehen in der Tabelle besser da, sind durch das 0:0 gestern bei Union sogar einen Platz geklettert. Stehen auf Platz 4, also in der Champions League sozusagen, aber sind total unzufrieden mit ihren sportlichen Leistungen. Das war gestern wenig Stillstand. Leipzig sucht die Form. Und die Bayern, die haben zwar gegen Kiel gewonnen, führten 4:0, alles sah super souverän aus. Aber dann wurde es doch noch knapp, weil die Störche dreimal getroffen haben und ins Spiel noch ein bisschen weitergegangen wäre. Wer weiß, ob die Bayern dann mit einem Sieg rausgegangen wären. Ein Zittersieg war es. Kiel deckt Bayerns Schwächen auf. Und jetzt freue ich mich auf unseren ersten Gast. Er ist Geschäftsführer Sport bei Holstein Kiel. Hier ist Carsten Wehlmann. Herzlich willkommen. Der Doppelpass, Carsten Wehlmann, Hajo von Adel und Ben sind ja jedes Wochenende hier, jeden Sonntag. Carsten, grüß dich, hallo. Schön, dass du da bist.
Sehr gerne, sehr gerne.
Ich hab's gerade gesagt, wenn es noch ein bisschen länger gegangen wäre, das Spiel, dann hätte er noch einen Punkt geholt, oder?
Ja, der Schiedsrichter hat leider nicht so viel Nachspielzeit angezeigt. Bei so vielen Wechseln, so vielen Toren hätten sie wahrscheinlich noch 4 Minuten länger Nachspielzeit wären drin gewesen und dann weiß man nicht, was passiert wäre, aber letztendlich stehen wir leider mit 0 Punkten da.
Du kannst dich gleich noch persönlich bei ihm beschweren, den haben wir nämlich auch hier, den Florian Exner, der euer Spiel gestern gepfiffen hat. Ich freue mich, Ihnen, meine Damen und Herren, jetzt den Rest unserer Runde vorstellen zu dürfen und die kann sich heute wirklich sehen lassen. Ich freue mich sehr, dass er mal wieder hier ist, unter anderem Europameister 96, Freddy Bobic. Hallo, Freddy.
Morgen.
An Freier, Journalist, Podcaster, Tobias Holtkamp, hallo.
Morgen.
Unser Mann für den Fußball im Westen, Olli Müller. Grüß dich, Olli.
Guten Morgen.
Und jetzt guckt er noch grimmig, aber gleich lächelt er. Stefan Effenberg. Ja, sag mal. Respekt. Und jetzt fehlt nur noch Sie. Sie hat die Frage der Woche und ich begrüße Sie recht herzlich. Schönen guten Morgen, Ruth Hofmann.
Freue mich. Guten Tag. Das hatten wir auch noch nicht so häufig hier. Schön, dass Sie da sind, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Bei mir gibt es wie immer die Frage der Woche. Also Arbeitsbeginn nicht nur für uns hier im Doppelpass, sondern auch für Niko Kovac als Cheftrainer von Borussia Dortmund. Er leitet heute also sein erstes Training, hat damit eine Woche Zeit, sich auf den nächsten Gegner mit dem Team, dann den VfB Stuttgart vorzubereiten. Mike Tüllberg hat ja eben mit dem ersten Bundesligasieg 2025 übergeben. Und jetzt muss Niko Kovac eben das Team wieder in die Spur führen. Er hat eine Menge Erfahrung, Stationen wie Bayern, Eintracht, Wolfsburg, Monaco, kroatische Nationalmannschaft, da hat er viel vorzuweisen. Aber es gilt jetzt eben, diese Aufholjagd auch wirklich anzunehmen. 4 Punkte sind es auf den Champions League Platz 4. Platz 10 ist im Moment natürlich deutlich zu wenig. Was trauen Sie ihm zu? Sagen Sie, führt Niko Kovac den BVB noch auf die Champions League Plätze? Glauben Sie, ja, das packt er. Nein, es wird maximal die Europa League. Oder es reicht nur für die Conference League oder ist in diesem Jahr sogar gar kein internationaler Platz drin. Also machen Sie gerne mit bei uns bei der Frage der Woche. Dankeschön.
Dankeschön, Ruth. Also bitte anrufen. Lassen Sie Ihre Meinung da. Die ist uns viel, viel wert. Stefan, glaubst du, Niko, schafft das noch, den BVB unter die ersten 4 zu führen?
Ja, glaube ich schon. Glaube ich ja? Schon. Weil überall, wo er war, hat er relativ schnell auch funktioniert. Er wird die Mannschaft in die Ehre packen, wird mit Sicherheit auch Disziplin einverlangen und einfordern. Von daher glaube ich schon, dass die Qualität ist ja da. Ich glaube, jetzt ist genau Nico der richtige Trainer, die Mannschaft nochmal wachzurütteln und einen guten Endspurt hinzulegen in der Bundesliga.
Freddy, du hast mit Nico ja in Frankfurt sehr erfolgreich zusammengearbeitet. Er war der Trainer, als ihr DFB-Pokalsieger geworden seid. Was ist seine Stärke und welche Stärke, was grinst du? Also wenn ich frage, was ist seine Stärke und du fängst an zu grinsen, das wirkt ja so, als hätte er keine.
Doch, er hat sehr viele sogar.
Okay,
er hat sogar sehr viele.
Nein, also was muss er jetzt einbringen oder was kann er jetzt einbringen, um beim BVB diesen Turnaround, den Thulberg so ein bisschen eingeleitet hat, auch wirklich zu verfestigen?
Ja, das Wichtige ist, dass er eine sehr schnell eine Struktur für sich findet, mit der Mannschaft zusammen, wie sie spielen wollen. Ne? Und er kann sich sehr gut anpassen mit dem Material, also Spielermaterial, darf man heute auch nicht mehr sagen, aber es ist so, dass er vorfindet, ja. Also nicht jetzt irgendwie mit einer Idee kommt und sagt, na, ich will das spielen, was ich möchte, hast aber die Spieler nicht dazu. Der wird sich da anpassen, das ist klar, aber er wird eine klare Struktur vorgeben und auch die Disziplin reinbringen. Und jeder Spieler wird sicherlich auch die Möglichkeit haben, sich zu präsentieren vor ihm. Auch die vielleicht, die jetzt in der zweiten Reihe waren, haben eine Möglichkeit reinzukommen in die ersten Elf. Mhm. Es wird auf jeden Fall die Mannschaft beflügeln. Wird keine einfache Aufgabe werden. Sie müssen alle zusammenhalten, sie müssen an diesem einen Strang ziehen.
Ja.
Und wenn sie das schaffen, dann können sie wirklich auch in die Champions League kommen. Weil gestern waren sie ja auch ein Sieger, muss man sagen, des Spieltags.
Ja,
man
sieht, klar.
Vor ihnen haben eigentlich alle gepatzt. Ja, und jetzt sind es eigentlich nur noch 4 Punkte auf Leipzig.
Wie konsequent ist Nico?
Also sehr konsequent. Ja. Das kann ich schon
legt
sagen.
Sich auch mit Führungsetagen an, wenn er von was überzeugt ist?
Nein, man kann sich in der Sache gut mit ihm auch kabbeln noch ein bisschen. Mhm. Das ist auch nicht schlimm. Das Wichtigste ist, dass es in meinem Raum bleibt. Hat aber trotzdem, auch wenn man es ihm manchmal vielleicht das ein oder andere Mal abspricht von irgendwelchen ehemaligen Spielern, die dann sagen, wer hätte keine Empathie oder würde mit keinem reden und so, das stimmt überhaupt nicht. Er kann sich auch entschuldigen, wenn er einen Fehler gemacht hat. Das ist auch kein Problem. Also er ist ein hervorragender Mensch und ich bin mir sicher, dass er den BVB auf den richtigen Kurs wiederbringt.
Wollen wir mal nach Dortmund schalten. Mein Kollege Manfred Sedelbauer ist schon seit heute recht früh am Trainingsgelände, hat auch die Bilder besorgt von der Ankunft von Niko Kovac. Wunderbares Wetter da in Dortmund. Ist man denn insgesamt jetzt auch nach dem Spiel in Heidenheim, ist man dann optimistisch, dass jetzt sozusagen mit den restlichen Spielen, die man noch hat, der Turnaround richtig gelingt, Manni?
Guten Morgen nach München. Ja, das ist man auf jeden Fall. Die Fans sowieso nach dieser Energie, die Mike Thulberg in den Vereinen, die Mannschaft gebracht hat. Und auch die Verantwortlichen sind natürlich optimistisch, dass heute mit Niko Kovac um 7.44 Uhr war er da, also schon eine halbe Stunde vor Sportgeschäftsführer Lars Ricken, Sportdirektor Sebastian Kehl. Die Spieler sind erst so eine Stunde, anderthalb nach ihm angekommen, eine neue Ära eingeleitet wird. Und die soll heute in Dortmund-Brakel bei Borussia Dortmund starten.
Ich habe mir sagen lassen, dass er erstmal irgendwie den falschen Weg genommen hat. Kann das sein?
Genauso war es, Flo. Niko Kovac ist nämlich, wie schon eben gesagt, um 7.44 Uhr mit einem schwarzen Mercedes hier angekommen. Gefahren ist übrigens sein Co-Trainer und Bruder Robert. Auf der Rücksitzbank saß noch Filip Tapalovic, also sein anderer Co-Trainer. Und dann sind sie nicht wie sonst üblich eigentlich für die Mitarbeiter der Profimannschaft und auch natürlich für die Spieler hier durch dieses Gittertor hinter mir gefahren, sondern haben direkt hier an der Geschäftsstelle geparkt. Und da dürfen natürlich Fans und auch wir Journalisten hin. Und dann sind sie erstmal aus dem Auto gestiegen, haben ein bisschen ungläubig geguckt, haben uns dann sehr, sehr nett begrüßt. Und erst als wir dann gesagt haben, Moment, ihr müsst dahinter zum Trainingsgelände, beziehungsweise direkt an den Trainingsplatz, sind sie alle wieder eingestiegen und sind dann vorgedüst. Also war nicht ganz reibungslos der Auftakt, aber jetzt aktuell findet das Reservistentraining statt und er konnte sich auch schon der Mannschaft vorstellen und da läuft es dann hoffentlich besser aus Niko Kovacs Sicht.
Wenn das die größten Probleme sind, dann sieht es gut aus für Borussia Dortmund. Bleib auf jeden Fall in der Leitung, Manni, wir melden uns gleich nochmal wieder. Olli, so die Stimmungslage rund um den Verein, ist man happy, dass Niko da ist oder gibt es auch kritische Stimmen, die sagen, oh, ist nicht der Richtige, wie nimmst du das wahr?
Also die gibt es durchaus, hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass innerhalb der Vereinsführung es die Überlegung gegeben hat, vielleicht erstmal mit einem in Anführungsstrichen Feuerwehrmann nur die Saison zu Ende zu machen und dann vielleicht einen Trainer zu verpflichten, geistert immer der Name Sebastian Hoeneß, da auch durch Dortmund oder geisterte durch Dortmund, der eine Ausstiegsklausel in Stuttgart haben soll, weil man möglicherweise der Meinung ist, dass das der bessere Mannschaftsentwickler ist. Also diese Stimmen gibt es. Mhm. Ich glaube allerdings, dass in der Situation, in der sich der BVB befindet, mit den Problemen, die die Mannschaft hat, das hat ja viel auch mit Disziplin oder nicht ausreichend vorhandener Disziplin zu tun. Wir haben mal wieder eine Mentalitätsdebatte. Man muss sich anschauen, woran ist es denn letztendlich gescheitert mit Nuri Sahin? Hängt vielleicht auch was mit diesem Anspruch, besonders gut von hinten raus zu spielen, zu tun. Ich glaube, dass gerade in dieser Situation Niko Kovac jemand ist, der mit seiner Art, mit seiner Klarheit und auch, was Freddy schon gesagt hat, mit diesem pragmatischen Ansatz ganz gut passt. Mhm. Er hat nicht viel Zeit. Wenn diese Aufholjagd tatsächlich mit Leben erfüllt werden soll, dann muss da sofort eine Wirkung erzielt werden.
Tobi, du bist skeptisch, habe ich so wahrgenommen. Wir haben uns vorhin hier kurz gesprochen. Warum?
Also erstmal, wenn ich jetzt höre, Planspiele, Sebastian Hoeneß könnte derjenige sein. Also welches Argument sollte Sebastian Hoeneß haben, jetzt die nächsten Jahre zu Borussia Dortmund zu gehen? Also
ja, das Thema ist ja durch. Er hat jetzt anderthalb Jahre
genau
unterschrieben.
Also das spricht so ein bisschen auch für das, was die Dortmunder da denken, wer sie vielleicht sind, wo sie sich sehen die nächsten Jahre. Müssen sie natürlich selbst. Nur ich halte
sie haben sich ja auch offensichtlich mit Rangnick getroffen. Ne? Also auch darüber um nachgedacht. Hören,
genau, ja. Ja gut, ich meine, einerseits muss man natürlich sagen, dass du in der Situation erstmal auslotet, was ist möglich. Das halte ich jetzt nicht für grundsätzlich verkehrt. Mhm. Das Problem ist natürlich, dass diese Überlegungen, die dann offenbar auch intern angestellt worden sind, öffentlich geworden sind und das sorgt natürlich dafür, dass bei den Fans dann auch mal kontrovers diskutiert wird. Ja. Wer wäre jetzt vielleicht besser gewesen? Ja, ja. Nur wie gesagt, ich glaube, dass tatsächlich Niko Kovac in der Situation mit seinen ganz spezifischen Fähigkeiten Mannschaft schnell eine klare Struktur zu geben, mit seiner ja durchaus, nennen wir es ruhig mal, ist ja kein Schimpfwort, autoritären Art, vielleicht für eine Grunddisziplin zu sorgen, dass er da gut passen würde.
Sie wollten ihn ja ursprünglich auch jetzt bis zum Sommer haben. Also das war, ne, hast du gerade kurz beschrieben, die Wunschvorstellung der Dortmunder, vielleicht erstmal jemanden zu haben, der es bis Sommer macht. Aus der Diskussion oder Debatte, die es da gab, ist Niko Kovac als Sieger hervorgegangen, also als starker Mann, weil er sein Ziel war es, wenn ich komme, dann komme ich für anderthalb Jahre. Also ich will jetzt nicht hier plötzlich der Feuerwehrmann werden mit meinem Team. Also damit ist jetzt die Option für Sommer dann nochmal umzudenken eigentlich vom Tisch. Und Fußball ist wahnsinnig schnelllebig. Vor 3 Wochen war es ein anderes...
Oh, 3 Euro. Ja. 3 Euro. Fußball ist wahnsinnig schnell.
Ich kann dir aushelfen.
Das ist sehr schnell.
Ja.
Da kommt noch einiges heute. Aber,
hast du so ein Gefühl?
Was wäre denn auch gewesen, wenn er
lass mich nach hinten kurz sagen.
Ein halbes Jahr hätte.
Borussia
dann
Dortmund,
sofort Diskussionen gegeben.
Borussia
wieder.
Dortmund vor 2-3 Wochen war noch ein anderes Borussia Dortmund, als es jetzt auch nach Thulberg mit Thulberg geworden
absolut,
ist. Denn er hat wieder die Energie in den Verein, in die Kurve, in alles gebracht, wonach sie sich ja gesehnt haben. Dementsprechend wird das, glaube ich, für Kovac, jetzt auch was wir gestern gesehen haben, das wird für ihn schon auch eine kleine Herausforderung, da jetzt reinzugehen, weil das Herz haben die Dortmunder gerade an jemanden abgegeben.
Ja, wir können ja die Szene mal zeigen, weil das war ja schon so ein Bild des Spieltages. Der
Total.
Interimstrainer geht ab in Heidenheim und hier die Brust und die Faust und so. Also als ob er die Champions League gewonnen hätte, sage ich jetzt mal. Und da gibt es unterschiedliche Ansichten. Also ich finde es ehrlicherweise too much, aber das ist Geschmackssache. Wie findest du es denn, Stefan? Steht ihm das zu, nach 3 Spielen da so abzugehen? Oder?
Ich bin bei dir. Ich finde es auch too much, ganz ehrlich. Also es war ein Sieg gegen Heidenheim, natürlich ein wichtiger Sieg, aber dann so als Trainer, ich habe ja auch viele Trainer gehabt in meiner Karriere, aber so einen hatte ich noch nie.
Ich sag mal so, ich glaube schon, dass Thulberg für sich da ein bisschen die Champions League gewonnen hat. Der hatte 3 Spiele, ist wirklich aus dem Nichts, also wahnsinnig Herz gezeigt da gestern in der Szene. Und das verlangen wir doch alle, das wünschen wir uns alle. Auch der BVB schreibt groß, echte Liebe obenrauf. Ich kann keinem Menschen vorwerfen, wenn er sein Herz zeigt. Und ich nehme dem das ab, das ist wahnsinnig authentisch. Wenn er sich auf Dortmund schlägt, wie er da rumbrüllt, ich finde das total gut. Ich liebe Emotionen. So, ja, er ist von der...
Würdest du das auch bei einem Spieler sagen, der sein 3. Spiel macht, irgendwie 2-1 in Heidenheim? Ich habe doch gewartet, dass er sich das Megafon holt und irgendwie dann noch...
Er ist aus der U19 gekommen, ne, und musste jetzt Borussia Dortmund übernehmen. Hat einen Anruf bekommen, innerhalb kürzester Zeit in die Bundesliga, in die Champions League. 3 Spiele. So, das macht ja was mit dir. Stell dir mal vor, du hättest jetzt vor 20 Jahren irgendeine Jugendsendung bei RTL moderiert und dann wird dir gesagt, pass auf, wir haben die WM-Rechte, ja. Es kieselt gerade im Sender, du musst ab morgen die WM live präsentieren auf dem Sender. Das hätte mit dir auch
das
was
war
gemacht.
Ja so, das war ja so, als mich Sport 1 gefragt hat. Da war das ja so.
Ja, ich finde auch, dass das? Es ein bisschen drüber ist. Das ist ja gar keine Frage. Aber es stimmt schon. Er hat in der Situation übernommen und ich meine, er war auch als U19-Trainer extrem emotional, hat häufig auch Probleme mit den Schiedsrichtern gekriegt. Und als er das Ding übernommen hat, der ist ja sofort quasi in seinen Tunnel gegangen. Der hat zu Lars Ricken gesagt, ich brauche ein Hotelzimmer. Ich will Tag und Nacht in Dortmund beim Trainingsgelände sein. Ich will nicht abgelenkt werden durch meine Familie. Ja. Also der lebt das auch richtig. Und ich finde, klar, ist ein bisschen drüber.
Aber warum ist das drüber? Du kommst von jetzt auf gleich in eine Situation, ja. wo du Borussia Dortmund schultern musst, auch in der Öffentlichkeit, plötzlich in eine Pressekonferenz. Ja, ganz Deutschland,
weil es um die Mannschaft
ganz Deutschland, guck dich an, das macht doch was
es
mit dir.
Das
wird doch mit jedem von
uns. Das ist drüber.
Die Mannschaft fand es gut, die standen hinter ihm.
Aber er hat ja trotzdem
es
gesagt,
es ist nicht peinlich.
Freddy, sagst du mal auch.
Als peinlich beschrieben worden.
Na, peinlich. Das ist es überhaupt nicht. Ich will nicht sagen, man sieht halt auch am Gesicht von ihm den brutalen Druck, den er sich auflegt.
Total.
Da kam irgendwie bei ihm halt alles raus. Das ist ein junger Mann, ja. Und er macht das mit vollem Herzen. Und man merkt es einfach, wenn man das so sieht. Und klar hat er sich da in der Situation nicht so unter Kontrolle gehabt. Also da ging alles raus aus ihm, wahrscheinlich, was in den letzten 3 Wochen war.
Absolut.
Und das muss man dann einfach sagen, das ist natürlich, das ist halt so. Und man muss aber jetzt nicht von peinlich reden. Ja. Nee, klar ist es vielleicht ein Tick drüber, man kennt das nicht so von Trainern. Aber es ist halt so eine Chance für ihn gewesen. Und wenn er sich da irgendwo eingesperrt hat, den Druck spürt man einfach, wie der... Naja.
Ist das ist, glaube ich, das ist, glaube ich,
gebe ich ihm auch.
Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Punkt gewesen. Das ist für ihn jetzt eine große Chance gewesen. Im Grunde hat sich ein Stück weit auch seine Karriere, das hat das einen großen Einfluss auf seine Karriere. Er hatte jetzt da eine Woche Zeit, anderthalb Wochen Zeit, um eine Visitenkarte hinzulegen.
Aber das
auch? Ja, auch
ja. Ist das eine Visitenkarte oder sagst du dann?
Nee, aber es war total entscheidend für ihn, wie er diese 3 Spiele bestreitet. Ja. Und wer da gestern jetzt auch noch, Dortmund hat große Probleme auswärts. Jetzt haben sie gestern ein Spiel gewonnen. Er geht jetzt erfolgreich raus aus seiner Phase und dass das was mit dir macht und dass da der Druck abfällt und dass du da positiv ausrastest. Ne, er ist ja nicht durchgedreht und hat irgendwem plötzlich dann noch aus Frust da irgendwie noch ein Bier ins Gesicht.
Er ist halt, wie er ist. Und man muss sich einfach auch angucken, wie ist die Mannschaft aufgetreten in den 3 Spielen unter ihm und wie ist sie vorher aufgetreten.
Deutlich giftiger ist sie aufgetreten.
Deutlich, ne, gegen Bremen deutlich engagierter, auch mit einem... nicht perfekt, aber auch wirklich mit dem Anspruch, das, was sie vorher schlecht gemacht hat, in den letzten Spielen unterscheiden, wieder gut zu machen. Und da hat er seinen Anteil. Da gibt es überhaupt keine 2 Meinungen.
Ich wollte nochmal nach Dortmund geben zu Manni Sedlbauer. Ist diese Emotionalität, die hier ja auch unterschiedlich bewertet wird, die aber sicherlich was gebracht hat in diesen 3 Spielen, sicher auch der Mannschaft was gebracht hat, aber ist die für ihn vielleicht auch hinderlich, um sich dauerhaft für solche Aufgaben zu qualifizieren? Weil natürlich gab es die Überlegung ja in Dortmund auch, wir gehen vielleicht den Weg mit Thulberg bis zum Ende der Saison weiter und suchen uns dann im Sommer einen neuen Trainer. Wie siehst du das, Manni?
Ja, erstmal muss man sagen, dass gestern, was da vor der Kurve passiert ist, das war sicherlich keine Show und war, könnte auch sehr, sehr spontan gewesen sein. Mike Thulberg ist als Typ einfach so, der ist auch bei der U19 so, Olli hat's gesagt, der lässt sich dann einfach nicht bremsen. Zudem hat er wahnsinnig emotionale Tage hinter sich, dann ist auch sein Papa vor wenigen Monaten noch verstorben, dem hat er versprochen, seinen Traum weiterzuleben und ich glaube, diese ganzen Emotionen sind da einfach gestern ein Stück weit mit ihm durchgegangen. Und sein klarer Auftrag war ja eben, Energie und Leben in den Verein, in die Mannschaft zu bringen. Und ich finde, das ist ihm sehr, sehr gut gelungen. Die Verantwortlichen, um auf deine Frage zurückzukommen, wissen natürlich auch, was sie, ich nenne jetzt mal, von dem dänischen Vulkan bekommen. Und ich glaube schon, dass du für so eine kurze Zeit da die Mannschaft nochmal so richtig wachrütteln kannst. Aber das Risiko ist natürlich, wenn du das jetzt Woche für Woche machst, dass das natürlich auch ein bisschen verwässert und ich glaube, auch deshalb haben die Verantwortlichen dann auf eine andere Lösung gesetzt.
Danke dir, Manni. Also Du hast mir gerade gesagt, dein Gefühl ist, er hat sich selbst einfach diesen Druck gemacht. Dabei war er eigentlich schon klar, es kommt Niko Kovac und...
Ja, absolut. Also ich meine, er ist ja jemand, der Emotionen in die Mannschaft reinbringt, das hat man gesehen. Auch. Ja. Aber den Druck hat er sich, glaube ich, sehr, sehr selbst auferlegt, weil er wusste ja eigentlich, es kommt jemand anders. Ob er denn eine Lösung gewesen wäre fürs Saisonende, das ist hypothetisch, ja. Aber... Grundsätzlich hat er sich den Druck, glaube ich, sehr, sehr
gut. Über den machen wir uns doch alle selbst, oder? Wir wollen doch bestmögliche Leistung
absolut.
Zeigen.
Das ist, deswegen sage ich ja, er hat sich den Druck selber auferlegt, sozusagen ja. bestmöglich zu performen. Ob dann diese Emotionen, dass seine Emotionen rauskommen, ist vollkommen klar. Ja. Aber diesen Druck hat er sich, glaube ich, eher selbst auferlegt, weil ja eigentlich klar war, dass jemand anders kommt. Ja.
Flo, und wenn jetzt Emotionen ein Grund dafür wären, dass ein Verein sagt, den und den Trainer möchte ich nicht haben, der ist zu emotional, dann
hätte Mainz heute jetzt wahrscheinlich nicht verlängert mit Henriksen und so weiter, ist schon ja. klar. Aber trotzdem, also ich hatte eben ja, okay. das Gefühl, ist ein bisschen früh, um so abzugehen. Es wäre vielleicht ein bisschen besser, das ruhiger zu machen. Und wahrgenommen haben wir ja trotzdem, was er da geleistet ja. hat in diesen drei Spielen. Aber es soll nicht irgendwie negativ sein gegen Mike Thülberg. Der hat das gut gemacht in diesen drei Spielen. Er war ja auch... Stefan, sehr konsequent. Auch in diesem letzten Spiel hat Adeyemi eingewechselt und vor Ende dann wieder rausgenommen. Das musste auch erstmal machen. Also das heißt schon, der hat einen Standpunkt und der ist irgendwie stabil, was seine Rolle als Trainer angeht. Ne?
Das musst du ja haben als Trainer. Ja, und wir haben ja oft angeprangert, die Mentalität, Einstellung der Dortmund-Spieler. Adeyemi hat er zur Halbzeit reingenommen und in der 87. wieder rausgenommen. Das ist ein klares Zeichen. Die Begründung dann in der PK, das haben wir ja auch.
Oh ja, können wir uns anhören, was er selbst gesagt hat. Dann darfst du gleich fortführen, genau. Stefan. Das war, dann bin ich gespannt, was du dazu sagst. Das war die Erklärung von Thülberg dazu, zu diesem Ein- und Auswechseln Karim Adeyemi.
Ja, das war wirklich spontan. Also es war extrem sehr Tage für mich. Ich muss auch ehrlicherweise zugeben, ich freue mich heute Nacht meinen drei Kindern in den Arm nehmen zu können. Die haben ja Papa wenig gesehen und das ist das wichtigste Job, was ich habe im Leben, das ist Papa zu sein.
Aber ja, das war noch zu seiner Emotion. Das war jetzt nicht der korrekte O-Ton, den ich gerade angesprochen habe. Der kommt nämlich jetzt. Also warum Adeyemi eingewechselt und dann vor Ende wieder raus?
Ja gut, Karim ist ein wichtiger Spieler für uns, da kam von Verletzungen, aber im Endeffekt ist er nicht genug gelaufen und ich wollte 11 Spieler haben, die bereit waren zu laufen und Karim war ein bisschen müde und deswegen habe ich den wieder rausgenommen. Aber Karim ist ein entscheidender Spieler für den Verein, das wird er weiterhin sein, aber heute war es so, dass ich mir entschieden habe, den wieder rauszunehmen.
So. Also das mit den Kindern fand ich ja noch süß.
Ja.
Das ich jetzt auch. Zu Adeyemi muss ich sagen, das kannst du so nicht machen als Trainer, in meinen Augen. Du kannst sagen, das hatte taktische Gründe, wir wollten das 2-1 halten, wie auch immer. Aber ein Spieler wie Adeyemi, der eventuell noch zum Verkauf steht, ihn da so hinzustellen und ihn eigentlich das abzusprechen, was man verlangt, das ist ja eine grundsätzliche Einstellung, die man als Bundesligaspieler hat und haben sollte, das finde ich grenzwertig.
Ja, unter dem Verkaufsaspekt ist das sicherlich nachvollziehbar, was du da sagst. Aber man muss natürlich auch so ein bisschen die Geschichte von Karim Adeyemi bei Borussia Dortmund sehen. Karim Adeyemi hat zwischendurch richtig, richtig geile Spiele gemacht. Er hat aber immer wieder diese Phasen, wo er beispielsweise dieses kleine fußballerische 1x1 nicht umsetzt, wo er seine taktischen Aufgaben nicht erfüllt, wo er vorne nicht anläuft, was dann regelmäßig dazu führt, dass lange Bälle ohne Gegnerdruck in die Abwehr des BVB geschlagen werden können. Insofern, diese Ansage ist inhaltlich komplett richtig. Und ich bin auch sehr gespannt, beispielsweise.
Aber du kannst in einem Interview einen Spieler nicht so nach dem Spiel
ist
in einer PK nicht hinstellen. Das geht
ja,
nicht.
Also, das ist No-Go. Ist schwierig, sehe ich auch. Aber ich finde, dass es in der Sache völlig richtig ist. Und grundsätzlich...
Dann sagt das am nächsten Tag heute ja. beim Training oder gestern nach dem Spiel, holst ihn rein, sagst, pass auf, das und das sind die Gründe, warum ich dich ausgewechselt habe. Ja. Mhm. Hinter verschlossener Tür, das macht viel mehr Sinn. Und du triffst den Spieler dann auch, als das öffentlich zu machen, das ist meine Meinung.
Das klingt sehr nachvollziehbar. Aber nochmal, ich bin sehr gespannt, wie beispielsweise auch Niko Kovac gerade mit diesen Dingen, mit diesen Disziplinlosigkeiten, was taktische Aufgaben angeht, in Zukunft umgehen wird.
Aber da sprechen wir später noch drüber. Wir haben noch einen zweiten Dortmund-Block in der Sendung, wo wir auch so ein bisschen in die Zukunft schauen, in die Zukunft des BVB mit Niko Kovac. Aber wir wollen noch ein bisschen bei Mike Tüllberg bleiben. Wir haben es ja gemerkt, hier so ein bisschen unterschiedliche Meinungen in der Runde. Didi Hamann, du hast das ja zitiert, hat gestern gesagt, er fand es peinlich. Gut, ich glaube, im Netz und bei den BVB-Fans kommt das anders an, eher so wie Tobi das sieht, ne?
Genau, da kommt das gut an. Also den Eindruck habe ich auch. Wir haben auch viel auf Instagram gepostet über ihn und da war wirklich die Mehrheit sehr auf seiner Seite und hat gesagt, das ist doch mal einer. Der bringt die Einstellung und den Charakter mit, den wir sehen wollen. Der zeigt sein Herz. Viele wünschen sich sogar, dass er ja eigentlich auch einer sein könnte, der noch ein bisschen länger übernimmt, wobei ja schon klar war, dass ein neuer Cheftrainer kommt und jetzt Niko Kovac diese Aufgabe annimmt. Aber ich glaube, die Fans erwarten auch von Niko Kovac so ein bisschen in die Richtung, das Team eben mit dieser Mentalität und auch einer gewissen Emotionalität anzupacken. Das haben sie jetzt bei Mike Tüllberg gesehen und da haben viele Fans gesagt, genau so, so gefällt uns das auch und so wie er gejubelt hat nach dem Spiel. Ich habe da eigentlich wenig Negatives gelesen, sondern eher, dass das doch genauso ist, wie man zu einem Verein auch stehen kann und sich bekennen kann.
Vielleicht ist es ja auch ein Generationenkonflikt. Die jüngeren Leute finden das vielen cool Dank, und die älteren Dank. Leute haben vielen so ein paar Bedenken. Wer weiß, wer weiß.
Danke schön. Ich freue mich auf Niko Kovac mit dem Designermantel vor der Südtribüne.
Cool. Ja. Mal schauen. Ich wollte noch mal rüberschalten zu Manfred Sedelbauer. Das Transferfenster ist noch offen, ist morgen 18 Uhr. Gibt es denn schon irgendwelche Neuigkeiten beim BVB? Ich habe gehört, da sei jemand im Anflug oder vielleicht schon da. Gib uns doch deine Infos, bitte.
Ja, wir warten hier so ein Stück weit auf Daniel Svensson von FC Nordmidland aus Dänemark. Hat dort in der Saison alle Spiele absolviert für die Dänen, ist schwedischer Nationalspieler, Außenverteidiger, kann auch auf der 6 spielen. Und er soll in diesen Sekunden eigentlich in Dortmund landen. Hat gestern schon seine Mannschaft verlassen, die waren im Trainingslager, ist dann nochmal zurück in die Heimat geflogen und heute Morgen von Stockholm nach Dortmund geflogen. Im Raum steht eine Leihe mit Kaufoption. Ja, und er soll so ein bisschen diese Problemposition natürlich beheben auf der linken Abwehrseite. Allerdings habe ich mir sagen lassen, ja, er wird von Anfang an vermutlich erstmal so ein Ergänzungsspieler sein, damit auch der Kader mal ein bisschen breiter ist, weil du hast es natürlich gesagt, morgen schließt das Transferfenster und außer Sali Özcan, der nach seiner ja etwas unglücklichen Leihe aus Wolfsburg zurückgekommen ist, hat der BVB ja noch nicht so viel gemacht und deshalb wird das jetzt der erste richtige Winterneuzugang des BVB werden.
Also danke dir, Manni, wie immer für diese Infos. Grüße nach Dortmund. Vielen Dank für deinen Einsatz. Und Carsten hat mir gerade gesagt, das Fenster ist sogar bis 20 Uhr morgen geöffnet. Ich hatte 18 Uhr fälschlicherweise im Kopf, also noch 2 Stunden mehr. Wo auch du natürlich was machen kannst für Holstein, aber da kommen wir später in der Sendung dazu. Wir machen jetzt eine kurze Unterbrechung. Wir sprechen später nochmal über den BVB und natürlich gucken wir auch auf die Bayern. 4-0 geführt gegen Holstein und dann am Ende fast noch den Sieg hergegeben. Das und vieles mehr nach einer kurzen Unterbrechung hier im Stahlwerk. Doppelpass, bis gleich. Nächste Runde im Stahlwerk, Doppelpass am heutigen Sonntag. Unter anderem Carsten Wehlmann da, Sportgeschäftsführer bei Holstein Kiel. Du hast ja schon jede Menge erlebt, aber für einige eurer Spieler war das wahrscheinlich was ganz, ganz Großes in München. Oder sind die da alle komplett cool?
Nee, komplett cool nicht. Ich glaube, wenn man in München spielt und wir sind das erste Mal überhaupt in der Bundesliga, dann ist es schon was Besonderes. Auch wenn man weiß, dass knapp 6.000 Fans mit aus Kiel nach München gefahren sind.
Das ist schon ein Wort, ne?
Aller Ehren wert. Es gab Zeiten, wo ich bei Holstein Kiel gearbeitet habe, da hatten wir bei Heimspielen nicht 6.000. Das war in der Regionalliga teilweise noch. Ja. Von daher sieht man, was sich entwickelt hat bei uns im Verein auch. Und es war ein Erlebnis. Es hätte vielleicht noch schöner sein können, wenn das Spiel, wie gesagt, ein bisschen länger gegangen wäre.
Wir gucken gleich drauf, aber zunächst Norman Soleder. Der hat aber den Fokus vor allem auf die Bayern gerichtet.
Bayern München hat 2025 alle seine Spiele gewonnen. 5 in der Liga, 1 in der Champions League. Und Harry Kane hat jetzt 55 Tore in seinen ersten 50 Bundesligaspielen erzielt. Der Engländer ist damit ewiger Rekordhalter. Nicht rekordverdächtig ist allerdings die Bayern-Defensive. Schon 19 Gegentore und selbst zu Hause gegen einen Aufsteiger muss man die Abwehr kritisch betrachten. Gegen Top-Teams reicht das nicht. Dafür stimmt die Trefferquote. 62 Tore in 20 Spielen. Bayern lässt zwar auch viel liegen, aber der Rekordmeister ist auf dem besten Wege, den Rekord von 101 Toren aus dem Jahr 1972 zu brechen. Er hat schon einen Rekord. Vincent Kompany ist der beste Punktesammler der Bundesliga. 2,6 Punkte pro Spiel, mehr als Guardiola, mehr als Heinkes. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass seine Bayern 2025 so gut wie kein Spiel 90 Minuten konsequent durchziehen und gegen Kiel nach einer 4:0-Führung sogar noch in Gefahr geraten. Und so jagen die Münchner aktuell zwar Bestleistungen, aber so richtig stabil wirken die Rekord-Bayern nicht.
Ja, wie soll man diese Bayern einordnen momentan, ne? Alles gut in 25, man führt in der Bundesliga. Ja gut, Champions League muss man in die Playoffs. Aber die Schlusstafel, so richtig stabil wirken sie nicht, würdest du unterschreiben?
Das unterschreibe ich, aber nicht nur bezogen auf die Defensive, sprich die Abwehr, sondern da gehören ja auch noch andere Spieler dazu. Ich glaube, gestern war so ein Spiel, wo sie in der 60. oder 65. komplett das Spiel eingestellt haben, nicht nur die Abwehr. Und wenn du dennoch zwei Gegentore fängst in der Nachspielzeit gegen Holstein Kiel, bei allem Respekt, ihr gebt alles, ihr spielt sympathischen Fußball auch immer nach vorne, aber du kannst nicht, wenn du 4-0 führst, nachher noch zittern gegen Holstein Kiel. Also das geht nicht, dann musst du das Spiel verwalten, auf Ballbesitz gehen, den Gegner laufen lassen, so wie wir es früher auch gemacht haben. Das geht ihnen halt ab und das ist gefährlich, also gefährlich im Hinblick auf das, was in den nächsten Wochen kommt. Denn das ist eine ganz entscheidende Phase. So darfst du nicht auftreten bei München. Ich wäre stinksauer. Ich wäre stinksauer. Gar nicht mal, wenn ich das mal vergleiche zum Spiel gegen Rotterdam in der Champions League. 3-0 verloren. Da weiß ich, dass ich richtig schlecht gespielt habe. Aber bei so einem Spiel wäre ich als Trainer richtig, richtig sauer. Weil das kann nicht sein.
Und du als Spieler, auch als Kapitän, hättest du deine Mitspieler da in den Senkel gestellt?
Ja, obwohl man die drei Punkte ja auf der Habenseite hat, wäre ich stinksauer und hätte das auch angesprochen, intern heute, wahrscheinlich nach dem Training oder vor dem Training, und hätte gesagt, so dürfen wir uns nicht präsentieren. Weil du musst es auf Strecke bringen. Also Fußball ist nicht nur 60 Minuten, sondern 90 Minuten plus. Und nochmal, wenn Kiel in das Spiel zurückkommt, im eigenen Stadion, ja, gleich 3 Euro, bla bla bla.
Vielleicht auch, der Freddy hat aufgepasst. Ich bin unschuldig, ausnahmsweise bin ich unschuldig.
Dann würden wir das Angst machen. Aber ich möchte das nicht beziehen, wirklich nur auf die Defensive, weil wenn das Offensivspiel und auch die Gegentore, wir haben sie ja nachher nochmal in dem Detail, dann siehst du, dass wenn du die Zweikämpfe nicht mehr annimmst und sagst, ah, wir führen ja 4-0, dann kriegst du das Erste. Dann nimmst du den nächsten Zweikampf nicht an, dann kriegst du das Zweite. Dann das Dritte und denkst auf einmal,
jetzt mach du erstmal deine 3 Euro.
Ja, ist ja gut.
Ja, komm.
Ich bin ja noch 2 Stunden hier.
Ja, aber ich weiß, dass es sich dann verwässert und verspielt und nachher...
Danke nochmal, Freddy.
Dankeschön. So. Freddy, Stefan, bevor wir auf die Gegentore schauen, die Bayern haben in diesem Jahr in Gladbach gewonnen, 1-0 ohne Gegentor, und haben gegen Hoffenheim 5-0 gewonnen. Ansonsten haben sie immer Gegentore bekommen, also jetzt in den letzten vier Spielen 9 Gegentore. Ist das einfach nur so ein bisschen schlampig oder steckt da irgendwie eine Geschichte dahinter, die vielleicht ein bisschen tiefer ist?
Ja, ich weiß nicht, ob es tiefer ist, aber schlampig ist es auf jeden Fall. Das ist in der Saison schon das eine oder andere Mal passiert. Und was so ein bisschen auffällig war, jetzt, ob das jetzt gestern war oder selbst gegen Bratislava zu Hause, wo du Spiele ja klar eigentlich für dich entschieden hast, sie lassen immer, wenn sie was zulassen, sind es Hochkaräter. Aber richtige Hochkaräter. Da kann selbst Manuel Neuer manchmal nichts mehr machen.
Ja.
Und das hat man ja auch gestern zum Beispiel am Anfang des Spiels gesehen. Selbst da waren ja schon 2 sehr gute Möglichkeiten dabei, für Holstein Kiel vielleicht sogar in Führung auch zu gehen. Ne? Und das müssen sie wegkriegen, weil gegen richtig gute Mannschaften. Und wenn wir dann wirklich dann in die Champions-League-Phase kommen, dann wirst du bestraft.
Also du kannst ja nicht immer 4 Tore oder 5 Tore schießen, um ein Spiel
zu gewinnen. Das ist ja das. Das hat man Rotterdam gesehen. Da hat man zwar auch überlegen gespielt, man hat viele Torchancen gehabt, man hat den Ball nicht reinbekommen. Und der Gegner hat gefühlt aus 4 Torschüssen haben sie 3 Tore gemacht.
Ja. Ich glaube, da ist nach wie vor ein gewisses Ungleichgewicht im Spiel der Bayern. Und das kann ihnen jetzt, haben wir auch seit Saisonstart im Grunde gesagt, wir nähern uns jetzt so langsam dieser Crunch-Time. Jetzt gibt es das erste Playoff-Spiel, das erste K.O.-Spiel in der Champions League. Jetzt kommen auch die wichtigen Spiele in der Bundesliga. Jetzt steht Leverkusen bevor. Und gerade gegen diese Gegner haben wir jetzt auch auf europäischem Niveau schon das ein oder andere Mal gesehen. Da haben die Bayern eben dieses Ungleichgewicht, dementsprechend Probleme. Eins, das auch ein bisschen in den letzten Jahren den Company-Fußball bei anderen Teams ausgezeichnet hat, in anderen Abführungen. Er ist ja, also seine Mannschaften sind häufiger ins offene Messer gelaufen. Er ist mit Pauken und Trompeten aus der Premier League
viele gegen
abgestiegen. Tor, ja. Ja, also das ist einfach eine Aufgabe, die müssen sie in den Griff bekommen. Ich befürchte, in dieser Saison wird das nichts.
Wir gucken mal rein, Stefan. Du hast die Gegentore ja schon angesprochen und kannst uns gerne da deine Beobachtungen mitteilen. Also das ist das erste Tor der Kieler.
Genau, jetzt werden natürlich wieder viele mit dem Finger auf Kim zeigen und sagen, er ist schuld an dem Gegentor. Natürlich ist der Pass nicht gut, aber Gnabry kann auch anders in den Zweikampf, muss er rein. Ja, er muss mit seinem Körper rein. Muss da Druck ausüben, das macht er nicht, lässt laufen. Ja, vorher war es ja auch schon. Lässt dann laufen, weil er weiß, wir führen ja 4-0. So, und dann steht es auf einmal 4-1. Dann haben wir das nächste Gegentor. Aber
ein Spitzentor, ne? was er macht.
Er muss doch
super Tor.
Ja, keine Frage.
Hervorragendes Pressing.
Du darfst ja nie in die Situation kommen, wenn Gnabry den Körper reinstellt. Punkt. So. Und das sind die Kleinigkeiten im Fußball. Dann gehst du nicht mehr in den Zweikampf, weil du führst ja 4-0. Mhm. Geht schon, reicht ja noch. Und dann auf einmal bist du in so einem Ding drin, wo du denkst 4-2, 4-3.
Und dann hast du das 4-2, 90. plus 1. Auch da schauen wir drauf. Wie gesagt, das hat immer auch was mit Holstein Kiel zu tun. Ja. Aber sein Augenmerk jetzt auf die Bayern.
Genau, auch bei diesem langen Ball, das sehen wir auch gleich nochmal. Das machen die Kieler natürlich auch wunderbar, keine Frage. Aber vorne war gleich der Zweikampf, das sehen wir gleich nochmal.
Ja, die vielen Kieler Fans hier, ihr dürft.
Aber auch bei dem Zweikampf von Asnou.
Ja.
So kannst du dich nicht abkochen lassen, weißt du? Da musst du auch deinen Körper besser reinstellen. Dann kommt das gar nicht zu dieser Situation. Und das sind die Kleinigkeiten bei Bayern München, weil das ist ja gerade unser Thema, wo du die Zweikämpfe, egal wie der Spielstand ist, immer führen und annehmen musst. Und wenn du das nicht tust, dann kommst du in Schwierigkeiten.
Es sind kein Zweikampf drin in der Situation. Nee. In keinem Zweikampf.
Nein, nee. Vorher der lange Ball.
Ja, schon, bei Asnou.
Da fängt
es schon,
an.
Aber nachher auch.
Ja, ja.
Also sind sie nicht drin und da musst du, einer muss auf jeden Fall mal viel enger ranrücken. Also das ist viel zu einfach.
Kommt auch noch dazu.
Kommen auch, glaube ich, zwei Komponenten bei den Bayern dazu. Also wenn man jetzt beispielsweise dieses Kiel-Spiel nimmt, kann man natürlich sagen, ja, hätte man mit rechnen können, weil Holstein Kiel bleibt immer, egal wie viele Nackenschläge die Mannschaft vorher hat wegstecken müssen. Ich habe euch in Freiburg gesehen, das war ungefähr vergleichbar. Auch da hätte es ja fast noch zu...
In Leverkusen lagen wir auch 2-0.
In Leverkusen. So, ja. Die Mannschaft bleibt trotzdem dran. So, hätte man wissen können. Sagen die Bayern ja auch selbstkritisch, irgendwann haben sie gestern abgeschaltet. Dann hast du aber andererseits auch Spiele gegen Spitzenmannschaften, wo, und da glaube ich, da bin ich bei dir, da kommt diese taktische Variante oder diese Besonderheit des Kompaniefußballs auch ein bisschen zum Tragen. Da neigen sie natürlich dazu, ziemlich weit rauszuschieben und gehen dann zwangsläufig ein relativ hohes Risiko ein.
Ja.
Sodass ich glaube, dass sie grundsätzlich, wenn jetzt die schweren Aufgaben kommen für die Bayern, dass sie werden im Kopf nicht nachlassen in diesen Aufgaben. Mhm. Aber für mich ist die spannende Frage, kriegen sie trotzdem die Balance hin, dass die Defensive nicht so häufig bloßsteht? Ich bin sehr, sehr gespannt.
Wir gucken mal auf euer drittes Tor, Carsten. Können wir ja auch mal drüber sprechen, was ihr richtig gut macht. Die Jungs sich das zurechtlegen, aufbauen. Aber lass uns deine Gedanken ruhig hören.
Ja, man sieht natürlich, dass wir trotzdem geduldig geblieben sind, auch im Spielaufbau. Absolut. In der ersten Halbzeit war es...
Da kam gerade aus dem Publikum Pass Weltklasse. Ja.
Der Pass war natürlich Weltklasse, aber man sieht ja auch in der ersten Halbzeit, wie die Bayern gespielt haben, mit dem hohen Pressing auch, wo wir ein bisschen Probleme hatten auch. Trotz alledem hatten wir in der ersten Halbzeit ja auch 2 gute Möglichkeiten in der Umschaltsituation. Mhm. Aber dass wir dann auch die Räume erkannt haben, auch die Räume belaufen. Wenn man sich die Laufleistung anguckt, wir laufen jedes Spiel über 120 Kilometer. Gestern waren es wieder über 124 Kilometer. Das macht unser Spiel dann auch aus. Und das ist wichtig, in die Positionen zu kommen. Sicherlich war das so in der Szene, wo sich, dass wir weniger Druck hatten, bei dem anderen ein Tor auch. Das war in der ersten Halbzeit ein bisschen anders. Aber trotz alledem müssen wir uns in den jeweiligen Spielphasen dann auch anpassen. Wenn uns ein Gegner presst, müssen wir andere Lösungen haben, als wenn wir den Ball am Fuß haben.
Und die Bayern müssen das Zentrum dazu machen. Also dieser Pass war toll, aber der darf ja eigentlich
es war da alles, gar nicht durchgehen. Alles toll, was die Kieler
mal, da gemacht das,
haben. Ja, also
das ist, das
der,
ist
erstmal der Pass, so, aber wo... Also
wo
das Zentrum.
Ja.
Das, wo steht Kim?
Linker Verteidiger.
Wo steht Upamecano? Halblinks? Also kann ja nicht sein bei so einer Spielsituation, wenn du durch das Zentrum aufbaust. Du musst ja das Zentrum zu haben. Kimmich rückt auch raus und dann wird so ein super Pass gespielt, überhaupt keine Frage. Aber das sind so Dinge im Fußball, die darfst du dir dann auf hohem Niveau nicht erlauben.
Und ist die Denke bei so einer Mannschaft, bei so einem Team wie beim FC Bayern jetzt, ach, ist doch wurscht, oder ist
nein,
schon wieder drei gegen
Tor? Ich glaube schon, dass sie immer sagen, die Offensive macht das, ne? Ja. Weil wir haben Harry Kane, wir haben alle Außenoffensiven mit Tempo und mit Geschwindigkeit und außerordentliche Fähigkeiten, überhaupt keine Frage. Aber ich sage, und gleich leistest du mir bitte 3 Euro.
Ich alles. Letztes Hemd
gebe ich
für dich.
Wenn du ganz nach oben greifen willst, und das ist die Champions
League,
das wirst du nur mit einer stabilen Abwehr und Defensive. Und wenn du das nicht hinkriegst in den nächsten Wochen, dann wird das nichts mit dem Finale daheim.
Mhm. Ja, aber das war keine 3 Euro wert. Das war
ich habe mich zusammengerissen.
Hervorragend formuliert.
Ich wollte was anderes sagen.
Ich weiß. Du wolltest sagen, die Abwehr gewinnt Meisterschaften und Titel. Und jetzt habe ich gesagt, 3 Euro und 89 Sekunden Hinweise von unserem Sportwettpartner. Und dann sprechen wir weiter über das Spiel der Bayern gegen Holstein Kiel. Moment, Geduld. Da sind wir schon wieder zurück bei uns in der Runde. Wir sind bei Bayern Kiel, 4:3. Und die Bayern können sich wieder auf einen Mann verlassen, der trifft und trifft und trifft, Ruth, ne?
Ich habe hier ja schon oft über Harry Kane gesprochen, aber der Mann sammelt einfach immer neue Rekorde. Deswegen kommt er hier so oft vor, ist er jetzt seit gut 1,5 Jahren in der Bundesliga und schon nicht mehr wegzudenken. Also gestern der nächste Rekord in seinem 50. Bundesligaspiel. Er hat ja 2 Kopfballtore gemacht, damit schön so die Pause eingerahmt. Der erste kurz vor Pausenpfiff, da hat natürlich Kingsley Coman eine wunderschöne Vorlage geleistet und dann macht er hier den Kopfballtreffer. Und dann gab es seinen zweiten noch direkt zum Wiederanpfiff. Diesmal war es... Genau. Den sehen wir hier, den Treffer. Also 2 hat er gemacht und damit ist er bei 55 Bundesliga-Treffern in 50 Spielen. Nächster Rekord. Vor ihm war Erling Haaland richtig gut unterwegs mit 50 Treffern in 50 Spielen. Und Uwe Seeler, der hat damals 44 gemacht in seinen 50 Spielen. Aber ja... Harry Kane, was soll man sagen? Der war ja schon bei Tottenham Rekordtorschütze, kam dann zum ersten Mal eben in die Bundesliga, hat ja zuvor England nie verlassen und hat hier schon direkt wieder seinen Stempel aufgedrückt. Und Lewis Holtby, der hat mit ihm zusammen bei Tottenham gespielt und der ist auch nur voll des Lobes für seinen Gegner.
Harry ist brutal. Du hast das Gefühl, der ist manchmal nicht so im Spiel oder verliert mal einen Ball, aber dann ist er wieder da und macht 2 Buden und es hat eine brutale... gutes Gespür für einen Raum im 16er, einen brutalen Abschluss und ist halt einfach ein Monster. Ne? Und ich gönne ihm alles vom Herzen, weil er sich alles erarbeitet hat. Ist ein fantastischer Mensch, so bodenständig, ist ein Teamplayer. Das merkt man hier auf jeden Fall und ich wünsche ihm, dass er noch einen nationalen Titel holt oder hoffentlich auch noch einen internationalen Titel, dass er endlich die ganzen Kritiker und die ganzen Hater, die immer sagen, dass er nichts gewinnen kann, dass er die stummen kann.
Sehr sympathisch, was Lewis Holtby da sagt. Und ich meine, die Effektivität, ihr habt da Datenauswertung, 22 Mal war er, glaube ich, am Ball, Harry Kane.
22 Ballkontakte wurde gestern auf der Pressekonferenz gesagt und 2 Tore. Das spricht für eine ganz gute Quote. Er schleicht ja auch so ein bisschen im Mittelfeld rum, kommt dann immer wieder in die Box, findet die richtige Position. Hervorragender Spieler.
Weißt du eigentlich, wie viele Tore du geschossen hast in deinen ersten 50 Bundesligaspielen?
Weiß ich nicht. Nein.
Dann Aufgabe an die Kollegen in der Regie, das mal rauszukriegen.
Aber in 100 habe ich 55 gemacht, genau.
Wirklich?
Ja.
Wow. Und, also bist du halb so gut wie Harry Kane? Ist doch nicht
schlecht. Halb so gut? Halb so gut? Ja, ich bin wieder erstaunt, wie sich der Fußball auch da auch jetzt entwickelt hat auch und was für tolle Stürmer es gibt auch. Und wie offensiv da auch gespielt wird und wie treffsicher die sind. Und bei Harry Kane ist es wirklich, und schön gesagt, 22 Ballkontakte.
Aber er macht seine Buden, er ist da, er ist unheimlich clever und intelligent.
Brauchtest du mehr Ballkontakte für dich?
Spiel war aus meiner Sicht, weiß nicht, Stefan, das war ein bisschen härter. Ja, also da, es waren weniger
Tore. Damals haben auch Männer gespielt.
Nein. Ich sage auch nicht, früher war alles besser. Ja, okay. Würde ich nie sagen. Ja, ja. Nee, das sondern es war ein, anderer, rein, war ein anderer Fußball, es sind weniger Tore gefallen. Es gab kein VAR. Mhm. Ja, also war das schon ein bisschen anders. Bedeutet jetzt nicht, dass man da was schönreden möchte, sondern es war anders und deswegen muss man das aber auch respektieren und muss sagen, Hut ab vor diesem Stürmer, absoluter Weltklasse-Stürmer, dem man oft Unrecht tut. Ja. Man hat ja schon ein bisschen an ihn gemeckelt, weil er nur 11 Meter reinmacht.
Ja, das stimmt. Du hattest nach 100 Spielen 55, ich hatte nach 100 Spielen 50 gelbe Karten.
Ja, siehst du?
Du bist Rekordhalter.
Anderes Spiel ist früher gewesen.
Ja, ja. Und du hast ja gerade aufgezählt, was es früher alles nicht gab. Was es früher auch nicht gab, ist künstliche Intelligenz.
Ja.
Und da hat ja einige Bayern-Fans sind ja, glaube ich, zusammengezuckt in den letzten Tagen, als plötzlich ein Video rumging, das so aussah. Thomas Müller, Jürgen Klopp, Thomas Müller und Marco Rose, die Umarmung auf dem Feld. Das sieht ja alles so täuschend echt aus. Das ist ja... Also lustig und die es gemacht haben, toll, aber man kann ja Angst haben vor der Zukunft so ein bisschen, oder? Wie siehst du das?
Man kann, naja, sind ja schöne Möglichkeiten. Nette Spielereien, meine Generation, du hast ja gerade schon gesagt, die lächelt darüber.
Ja,
aber da müssen wir uns keine Sorgen machen, glaube ich, dass Thomas Müller irgendwann sich die beiden roten Bullen noch auf die Brust holt. Vorher wird er als Galopper des Jahres in die Geschichte eingehen, glaube ich.
Ja, also die Bayern haben also Thomas Müller nicht abgegeben. Ich kann das nochmal sagen. Der ist nicht zu Leipzig gegangen. Aber sie haben jemanden geholt, Stefan, den in letzter Zeit zweiten Torhüter des ersten FC Köln, Urbich, der jetzt bei Bayern aufgebaut werden soll. Ist ja U21-Nationalspieler und möglicherweise irgendwann die Fußstapfen, die großen von Manuel Neuer ausfüllen soll. Das ist natürlich noch Zukunftsmusik. Ist das ein smarter Move vom FC Bayern, sich so jemanden zu holen?
Ja, Max wollte ihn ja unbedingt haben. Ich gehe mal davon aus, dass Manuel noch anderthalb Jahre bei Bayern spielen wird, also bis 26. Mhm. Und ich glaube, ihn dann hinten dran mit aufzubauen, viel zu lernen, vor allen Dingen noch von Manuel Neuer, das wird gut sein für den Jungen, was dann in Zukunft passiert. Also ich würde jetzt nicht sagen, in anderthalb Jahren ist er die neue Nummer 1 bei Bayern München. Mhm. Aber es ist ein Riesentalent und wenn du sowas im Kader hast, eventuell in anderthalb Jahren mal ausleihst nochmal, um sich weiterzuentwickeln.
Mhm. Aber es ist ja ohne Frage so, dass er in dieser Torwartgruppe beim FC Bayern eine ganze Menge von Manuel Neuer lernen kann. Roman Weidenfeller hat gesagt, er braucht aber eigentlich jetzt Spielpraxis. Du warst selber Torhüter. Wie siehst du den Move aus Sicht von Jonas Urbich?
Erstmal ist es ein hervorragender junger Torhüter, der sich sicherlich weiterentwickeln wird. Bei Bayern war es ja immer so, es gab ja schon mehrere Nachfolger, die verpflichtet worden sind. Der eine spielt jetzt gerade in Stuttgart auch. Ist immer die Frage, wann ist der Zeitpunkt auch? Ja, trotzdem ist der Jonas ein Torwart, der Spielpraxis braucht. Das ist halt die Frage, wie kriegt
er ein paar Spiele bei den Bayern? Das ist die Frage vielleicht.
Ne? Ich denke schon, dass er wahrscheinlich ein paar Spiele kriegen wird in der Bundesliga, je nachdem, wie der Zustand von Manuel Neuer ist. Ich glaube, der Manu ist aber gerade sehr fit. Mhm. Aber das ist trotzdem wichtig für einen jungen Torhüter, überhaupt für junge Spieler Spielpraxis zu kriegen. Beim Torhüter ist es noch mal elementar wichtiger auch. Ich weiß nicht, ob er in der zweiten Mannschaft jetzt ein paar Spiele machen wird. Ich glaube, das wird ihm nicht so helfen, sondern er muss Spiele auf höchstem Niveau haben. Auch.
Das ist ja gerade die Situation oder das Alter, das er jetzt momentan hat. Gerade in dem Alter ist es ja wichtig, dass du dich beweist, dass du Erfahrungen sammelst, dass du in Druckspielen da bist. Mhm. Und wenn er bei Bayern dann Einsatzmöglichkeiten kriegt, immer vorausgesetzt, Neuer verletzt sich nicht, dann werden das jetzt wahrscheinlich nicht gerade die richtigen Crunch-Spiele sein. Also ich bin mir da auch nicht so sicher, ob das so eine gute Lösung ist. Vor allen Dingen nach den Erfahrungen,
die man ja auch mit der Saison gespielt hat.
Er war in Fürth, wo es ein ruhiges Umfeld war natürlich auch, hat es wirklich hervorragend gemacht auch.
Dann in Köln angefangen die Saison, dann rausgenommen worden, gegen Schwäbe ausgetauscht worden.
Da ist schon anderer Druck in Köln auch. Deswegen ist es wichtig, auf so einem Niveau diese Spielpraxis zu
bekommen. Ist das nicht verrückt, dass 7,5 Millionen, glaube ich, können 10 Millionen werden, je nachdem. Das ist einer der teuersten Bundesliga-Torhüter. damit für jemanden, der noch nicht ein Bundesligaspiel gemacht hat. Also da siehst du, wie Bayern im Grunde in eine Wette investiert und einen Loskauf, das aufgehen kann, ne, weil sie suchen ja jetzt nach einem, der dann in anderthalb Jahren
ja gut, er ist mal schon ein herausragendes Talent, das muss man schon sagen.
Ja, ein herausragendes Talent, das aber bei einem ambitionierten Zweitligisten wie dem ersten FC Köln im Grunde da, ne, jetzt Kranstein nicht spielt.
Das ist sicherlich so. Ja. Aber wie gesagt, für herausragende Talente, Torhüter, tatsächlich gebe ich dir recht, ein bisschen ungewöhnlich, da werden ja mittlerweile auch schon ganz andere Summen hingelegt. Nur wie gesagt, die Frage ist halt, ist das für ihn persönlich tatsächlich ein guter Move?
Aber die Frage kannst du dir immer stellen beim FC Bayern. Tom Bischoff kommt ja jetzt auch im Sommer von Hoffenheim, auch ein junger Kerl, 19 Jahre alt, auch ein Riesentalent. Wie viel Spielzeit kriegen die? Aber wenn sie sich
das so... Er wird mehr Spielzeiten kriegen als ein Torhüter.
Klar, den kannst du eher mal reinwerfen, aber trotzdem, auch da ist die Frage, wenn die Jungs sich das zutrauen, verstehe ich das aus deren Sicht, dass du sagst, FC Bayern ruft, gehe ich hin. Wir hören mal, was Jonas Urbich selber dazu sagt.
Was der Roman Weidenfeller gesagt hat, das weiß ich gar nicht. Ich habe es selber nicht gelesen. Ja, ich möchte erstmal hier ankommen, gemeinsam mit der Torwartgruppe, mit der guten Torwartgruppe, die wir haben, um Manuel Neuer, Sven Ulreich, Daniel Peretz, dass wir einfach gemeinsam uns gegenseitig pushen, wir uns entwickeln. Und da freue ich mich einfach drauf. Und das ist jetzt erstmal der Start, den ich anpeile und die Intention, einfach auch mich persönlich hier weiterzuentwickeln. Natürlich auf Strecke dann auch Spiele für den FC Bayern zu machen, aber das sind wieder Sachen in der Zukunft. Und jetzt heißt es erstmal hier ankommen, adaptieren und dann sehen wir, was kommt.
Ein junger Mann mit einem klaren Kopf, der sich ausdrücken kann.
Ist ja auch top.
Ganz ehrlich, gespannt, wie der Weg da wird.
Fünf-Jahres-Vertrag bei den Bayern unterschrieben, kann man ja auch die Seite mal sehen. Ne? Wirtschaftlich kann auch schon mal für die nächsten ein, zwei Dekaden dann ordentlich einen grünen Haken hintersetzen.
Nübel haben sie auch noch, der spielt in Stuttgart. Also die Bayern stellen sich schon auf für die Zeit nach Neuer, dass das nach solchen Großen, nach Kahn, wenn wir ganz zurückschauen, auch nach Sepp Maier, dass das nicht einfach ist, sowas zu kompensieren, ist ja auch klar. Übrigens, Information aus der Regie. Tipp mal, erste 50 Spiele, Freddy, wie viele Tore?
Keine Ahnung, 30.
25.
Ja, also war doch knapp.
Jedes zweite Spiel getroffen in deinen ersten 50 Danke. Bundesliga-Spielen. Also Respekt. Wir sind gleich wieder zurück hier beim Stahlwerk Doppelpass. Wir werden gleich hier bei uns haben Florian Exner, der Schiedsrichter dieses Spiels. Wir haben alle drauf gewartet. Das ist ja so eines dieser Testspiele, wo die Schiris ihre Entscheidungen verkünden sollten, wenn es denn was zu überprüfen gibt. Aber er hat offensichtlich alles auf dem Feld richtig gesehen. Deswegen hat er nichts gesagt. Hier wird er gleich sprechen. Und wir gucken natürlich voraus auf die Zeit von Niko Kovac beim BVB und vieles mehr. Nach einer kurzen Pause hier im Stahlwerk. Doppelpass, bis gleich. Willkommen zurück beim Stahlwerk Doppelpass. Wir sind wie immer in München, wie immer am Flughafen in Hilton. Wie immer unterhalten uns Hajo und seine Band in der Pause. Und jetzt haben wir einen neuen Gast. Florian Exner ist hier, Bundesliga-Schiedsrichter, 34 Jahre alt, Rechtsanwalt aus Münster. Seit April letzten Jahres Bundesliga-Schiri.
Ja, genau.
Und gestern das Spiel gepfiffen. Bayern gegen Holstein. Gab es irgendwie in der Rückschau irgendwelche Dinger, wo du sagst, oder war alles gut?
Ich würde sagen, es war alles gut, aber da müssen wir vielleicht gleich nochmal in die Diskussion gehen. Es gab schon bei ein paar Toren, ich glaube bei zwei oder drei Toren, wurde dann schon nochmal gecheckt, ob vorher ein Foul vorlag. Und das sind, glaube ich, auch Szenen, wo man zumindest ein bisschen diskutieren kann. Aber am Ende war es relativ ruhig.
Wir haben dich ja eingeladen, weil wir eigentlich davon ausgingen, dass du dich da irgendwie hinstellst und sagst, so, Überprüfung XY und nach Ansicht der Videobilder und Entscheidung deshalb, warum hast du uns denn den Gefallen nicht getan, mal was zu sagen?
Ja, ist ja nett, dass ihr direkt mit einer Fehlentscheidung gerechnet habt. Gut, okay. also ich bin ganz froh, ehrlicherweise, dass es gestern jetzt nicht dazu gekommen ist. Wird demnächst dann, denke ich, irgendwo mal passieren. Hat sich gestern nicht ergeben.
Aus meiner Sicht hätte es sich ergeben müssen.
Ja, wir kommen gleich dazu in unserer Rubrik. Da fragen wir doch mal den Schiri.
Da fragen wir doch mal den Schiri. Wird präsentiert von Das Örtliche. Ohne Schiris fehlt uns was.
Ja, also es hätte sein können, dass du der Erste gewesen wärst, der dieses Public Announcement macht. Wie stehst du eigentlich selbst dazu als Schiri? Findest du das gut, dass es jetzt diese Testphase gibt oder bist du kritisch?
Ja, ist so ein Mischding. Also man ist schon ein bisschen kritisch auch ist aber halt auch was Neues. Ich glaube, da ist es normal, dass man ein bisschen kritisch ist. Aber
was sind die kritischen oder was sind die Punkte, die dir Sorgen machen?
Also erstmal ist es natürlich schon ja, so ein zusätzliches, ja, nicht Problem will ich nicht sagen, aber es kostet schon ein bisschen Konzentration auch in der Vorbereitung. Und klar, ich muss eh schon rausgehen zum Monitor und habe einen Fehler gemacht, muss mir die Szenen nochmal angucken mit einem Puls von 160 und dann nachher auch noch dann diese Durchsage, fehlerfrei, passend zu machen. Ist ein zusätzlicher Aspekt, aber ich glaube auch, wir wollen ja alle Transparenz und ich denke schon, dass das gerade für die Zuschauer, das ist eine hilfreiche Sache für die Zukunft.
In der Pause habt ihr beiden auch schon ein bisschen gesprochen, Freddy, du hast gesagt, in der Kommission Fußball, die das jetzt auch noch mal stark angeschoben hat, war das aber auch schon jahrelang ein Thema, das zu machen.
War schon jahrelang ein Thema, dass man dann irgendwann mal dahin kommt und dass man das auch tut, weil auch die Zuschauer einfach, und das merkst du draußen, die wollen auch hören, was ist wirklich passiert. Die nicht warten, was auf dieser Leinwand irgendwann steht. Wie auch immer, mal eine kurze Erklärung. Und nochmal, das sind keine 10 Sekunden, ist das Ding auch dann durch. Also es dauert ja eh lange, wenn man in diese Video-Area geht. Und dann kann man sich ja mal nur kurz erklären, damit auch jeder Zuschauer abgeholt ist.
Kann ich da einmal nachfragen? Also lest ihr im Grunde das vor, was auch auf der Anzeigetafel steht? Also nur verkündet ihr die Entscheidung oder erklärt ihr richtig? Mensch, Leute, hier, auf, schön, dass ihr mich hört.
Tobi, wir haben ein Erklärvideo. Ah, ja. So wurde das auch den Zuschauern im Stadion gezeigt. Vielleicht beantwortet es schon deine Fragen. Möglicherweise hilft's.
So läuft das Public Announcement. Wann spricht der Schiedsrichter zu euch? Es gibt 2 Situationen, in denen ihr ihn hören werdet. A, wenn er für die Überprüfung einer Entscheidung am Monitor war. Und B, wenn er eine Entscheidung auf Hinweis des VAR ändert. Wie spricht der Schiedsrichter zu euch? Er gibt per Knopfdruck sein Headset frei und ist dann über die Stadionlautsprecher zu hören. Was sagt der Schiedsrichter zu euch? Er informiert euch über die Szene, die überprüft wurde, das Ergebnis der Überprüfung und die finale Entscheidung.
Und jetzt hat das deine Fragen beantwortet, nee, weil Tobias?
Mich interessiert ja in der Tat, sagt ihr dann eher locker, flockig, menschlich, hey Leute, tut mir total leid, ich musste das Ding zurücknehmen, weil... Oder Entscheidung aufgrund von diese, keine Ahnung, das Foul wird zurückgenommen oder so. Yes. Weil das sehe ich ja eigentlich auch auf Anzeigetafel.
Also es ist schon ein klarer Wortlaut natürlich, den wir haben, wie es jetzt gerade gezeigt wurde, so ein 3-Stufen-Plan, wenn man so will. Und das wird dann auch jetzt erstmal aktuell noch nicht begründet. Also es wird dann gesagt, es gibt einen Strafstoß aufgrund eines Foulspiels, aber beispielsweise kommt jetzt keine Erklärung, Spieler tritt ihm auf den Fuß oder so, das haben wir jetzt aktuell
nicht. Sage ich keinen Mehrwert zu dem, was ich lesen kann auf Anzeigetafel.
Aber das könntet ihr ja machen, theoretisch. Sagt ihr denn, würdet ihr sagen, der Spieler mit der Nummer 7 hat den Ball regelwidrig mit der Hand oder lasst ihr die Spieler, die Rückennummern, solche Sachen weg? Also das ist ja, das geht ja in die Richtung deiner Frage. Was für Infos kommen da?
Hängt schon ein bisschen von der Szene ab. Ich glaube, wenn ein Spieler ein Handspiel macht, dann ist es jetzt nicht unbedingt notwendig, noch die Nummer zu sagen. Mhm. Aber klar, wenn es ein bisschen kritischer wird, vielleicht mehrere Situationen, dann sagen wir auch die Nummer, ja, damit es dann für den Zuschauer deutlicher wird.
Du hast noch was mitgebracht, also es ist wirklich sensationell, aber das ist dieser Knopf, ne? Das ist so ein kleines Gerät, das hast du wo, an der Hüfte oder wo
ja,
hast du das?
Ja, aktuell genau am Hosenbund, an der Hüfte.
Ja, und da drückt man und dann geht alles, was du sagst, über die Stadionbeschallung raus.
Genau.
Ja? Kann das auch mal aus Versehen sein, ja, oder dass der Kapitän mit dir spricht und sagt, da drücke ich doch mal und dann bist du plötzlich...
Passieren kann das vielleicht. Also es kommt zum Glück noch so ein akustisches Signal, Announcement on, dann Announcement off. Aber klar, man ist dann direkt zu hören, da muss man ein bisschen aufpassen in Zukunft.
Aber wir warten eben jetzt wirklich auf Praxisbeispiele, um das dann letztlich zu beurteilen.
Hast du was gemerkt eigentlich, dass bei so vielen Spielen, wie jetzt am Freitag oder am Samstag waren,
ja,
Schiedsrichter haben keinen Fehler gemacht?
Ja.
Weil sie was sagen müssen.
Das ist sozusagen, das ist der Hintergedanke. Wir setzen die so unter Druck. Nein, aber das ist
Das war natürlich scherzhaft gemeint. Ne?
War ja, wir haben nur zwei Stadien jetzt. Ne? Aktuell gab es zwei Stadien, wo es technisch überhaupt möglich ist.
Gestern, es gab, genau. gab ein Zweitligaspiel noch und es gibt heute dann auch beide Spiele, die auch, wo es auch möglich wäre. Also vielleicht passiert es ja heute schon. Sonst wird es weitere Testtermine geben. Die stehen aber meines Erachtens noch nicht fest. Jetzt schauen wir mal rein, weil du gesagt hast, da hätte doch eigentlich mal. Also ich glaube, es geht um das 2:0 der Bayern. Wir haben da eine Szene, und zwar mit dem Funk. Bist du drauf, glaube ich. Und auch der VAR. Wer war das?
Tobias Stieler.
Tobias Stieler kennen wir auch, als Schiedsrichter auch auf dem Feld. Und die Diskussion ging darum, ob Upamecano im Vorfeld zu diesem Tor nicht ein Foulspiel gemacht hat, unterbaut hätte den Spieler der Kieler und ob man sich das dann, ob das dann dazu geführt hätte, dass man das Tor aberkennt. Jetzt hören wir erstmal rein, der ganze Ton mit all dem Funk und dann sprechen wir gleich drüber.
Die APP war für mich noch aktiv, wir müssen dann unterlaufen angucken. Ab dem Unterlaufen bitte.
So, kommt.
Ist okay. Oben rechts, ne? Ja, gesehen, ist okay. Laufen lassen, dann mach einmal ins Groß, bitte.
Ja, dann haben wir das.
Das Stoßen, ja genau, laufen lassen. Nochmal bitte. Deutsch 1-Check läuft. Andere?
Ja, ich hätte noch einen, wo man vielleicht was an den Beinen
Check
sieht.
Check läuft.
Hey. Was meinst du? Ja, aber das hier nicht reicht, ist ein klares Ding. Dafür ist das zu viel im ersten Spielraum.
Es kommt im Programm, nicht, dieses Unterlaufen. Ja, aber das Unterlauf ist es schlimm. Okay, machen wir weiter. Das geht auch noch. Das passt, der passt auch.
Ja.
Okay, und dann kannst du ein bisschen schneller laufen lassen, weil da war, glaube ich, gar nichts.
Ich glaube, das meint ihr auch nicht ernst.
Das. Schneller, da war dann kein Pass mehr. Passt.
Im Programm war dann soweit alles okay.
Dauert noch einen kleinen Moment. Korrekt. Deutsch 1 Tor korrekt.
Ja, okay. Da pfeife ich ab, ja?
Okay. Ja, also da kriegt man mal wieder mit, wie komplex das ist, was alles überprüft wurde. Ne? Man hört dich zwischendurch, irgendwie, da sagst du, glaube ich, war das nicht euer Ernst oder was?
Also ich finde, man hört mich im Hintergrund mit dem Spieler reden und es ging, glaube ich, noch um eine zweite Szene im 16er, wo für mich jetzt wirklich gar nichts war und dann kam ein Spieler nur noch mal an, das müsst ihr auch checken. Da habe ich nur gesagt, okay,
das war nicht dein
natürlich,
Ernst.
Aber ja.
Ja, okay. aber weißt du eigentlich in dem Moment, was sie alles überprüfen? Weil irgendwann kommt das Kommando, Check läuft. Das ist, glaube ich, auch für dich das Zeichen. Okay, da ist was im Hintergrund.
Also ich weiß natürlich, dass die komplette APP, heißt es ja so schön, die ganze Angriffssituation gecheckt wurde. Hier war mir jetzt schon klar, dass es um diese eine Szene geht. Da war der Ton jetzt ja von mir vorher rausgeschnitten, aber ich habe ja auch die Szene schon bewertet, habe dazu was gesagt. Da wusste ich dann schon,
dass... Was hast du denn gesagt?
Ich habe gesagt, dass es mir nicht ausreicht für ein Foulspiel, dass ich die Szene gesehen habe, dass es nicht dieses ganz klassische Unterbauen ist, sondern für mich in Ordnung. Und ja, wir haben jetzt gesehen, dass sogar eigentlich diese zweite Aktion noch ein bisschen länger gecheckt wurde, diesen kleinen Fußtreffer, der dann gar kein Thema so im Fernsehen war. Ja.
Also Carsten, das hat dich überzeugt wahrscheinlich, oder? Also war doch kein Foul von Upamecano.
Ich glaube, das hat man jetzt gerade gar nicht so gesehen, was das überhaupt vom Foul war. Man hat
wir können die Szene ja auch so nochmal reinlegen.
Aber das ist auch, letztendlich weiß ich, wie schwer es für einen Schiedsrichter ist. Wir waren selber auch mal im Keller, haben miterleben dürfen, wie schwer das ist, das zu checken und auf dem Platz auch. Wenn man sieht, wie viele Knöpfe und Sachen, die am Körper mittlerweile rumtragen, ist halt ähnlich wie ein Robocop. Trotz alledem wünscht man sich, dass klare Entscheidungen getroffen werden auch. Und wenn man den VAR hat, und ich bin ein Freund vom VAR, muss ich offen gestehen, dann sollten richtige Entscheidungen entstehen. Dass immer mal wieder Fehler passieren, weil Menschen da dran sitzen, ist auch klar. In dem Fall sehe ich es aus meiner Sicht, dass es halt ein klares Foul ist, weil er halt unterlaufen wird.
Ist das denn ein Foul, auch aus deiner Sicht? Und du sagst auch, schüttelst den Kopf?
Nee, ist für mich kein Foul. Deswegen war es der Torwart und nicht Stürmer. Weil, nochmal, das ist ein Zweikampf. Was die Schiedsrichter das Problem heute haben manchmal, ist natürlich, wenn es überprüft wird im Keller, wird es in Zeitlupe oft auch gespielt, nicht in der realen Geschwindigkeit. In der realen Geschwindigkeit würden wir gar nicht darüber diskutieren. Ob das in einem Training ist oder in einem Spiel ist, wird man nicht darüber diskutieren. Oft diese Verlangsamung der Szene interpretiert dann oft ein Unterlaufen oder wie auch immer, ein Kontakt, wo du unbedingt fallen musst oder ein Foul vorherrscht.
In der Szene sage ich dir aber, ist der Spieler mit dem Kopf am Ball und wird halt von hinten weggeschubst. Erinnere dich an die Szene Frankfurt-Leverkusen auch, wo nicht gepfiffen worden ist. Aber das ist ein klares Foulspiel von mir, weil er halt einfach unterlaufen wird.
Da ist die Frage, ob es halt ein klares Foulspiel ist. Wenn beispielsweise die Argumentation des Schiedsrichters ist, wie eben gehört, das reicht für mich nicht aus. Dann
muss
ja auch
der
keine
VAR schon der Meinung sein, er lag komplett falsch.
So ist es.
Wenn das noch und im also Graubereich insofern, ist, dann lassen sie laufen.
Ist das jetzt eigentlich keine besonders zielführende Diskussion in dem Punkt?
Wir hatten uns ja nach dem Spiel auch schon mal ausgetauscht gehabt. Es gab ja noch eine andere Szene, die eigentlich gar nicht so bewusst geworden ist, wo wir uns drüber unterhalten hatten, wo du gesagt hattest, die wäre eher fraglich gewesen auch, aber letztendlich können wir nichts mehr dran ändern.
So ist es und ich finde auch dieses... selber mal im Keller gewesen sein, selber mal das auf dem Ohr zu hören und so weiter. Das habe ich jetzt schon oft gehört von Verantwortlichen aus den Vereinen, dass das einen großen Eindruck hinterlassen hat, wie komplex das eben ist. Die Aufgabe, die ihr da habt. Ja, wir haben die Frage natürlich noch zu klären, ist es eigentlich richtig, dass wir das machen, dass diese Testphase kommt? Du sagst, das ist schon ganz, ganz lange ein Thema. Wir haben ein Plakat in der Südkurve bei den Bayern da gesehen. Da ist man offensichtlich nicht der Meinung, dass das richtig ist. VAR abschaffen statt NFL nachäffen. Wird da, und hier wird teilweise auch direkt geklatscht. Also gibt es hier in der Runde auch Menschen, die sagen, was soll das? Oder,
Nö, also alles, was mit dazu beiträgt, da mehr Transparenz reinzubringen, ist grundsätzlich erstmal richtig. Was ich spontan überlegt habe, ist die Tatsache, weil ein Kritikpunkt am Einsatz des VARs ist ja immer die Zeit, die Unterbrechung, die dadurch verloren geht. Ob das dann jetzt nochmal verlängert wird, diese Unterbrechungszeit. Aber ich glaube...
Wie lange kurze, dauert so ein Announcement? Das sind ja 10 Sekunden max oder sowas.
Und
oder?
Man hat ja häufig das Problem auch, das hast du ja eben auch gesagt, dass da erscheint dann irgendwas auf der Anzeigentafel, manchmal auch mit einer gewissen Verzögerung erst, dass das so dann wahrscheinlich schon die direktere Kommunikation ist. Also das könnte ein Vorteil sein.
Um uns ein Urteil erlauben zu können, müssen wir testen. Ne? Ja. Und das finde ich gut, dass wir machen, statt zu reden. So, das wurde der DFL, DFB grundsätzlich dem Fußball vielen Offiziellen immer vorgeworfen. Ja, warum macht ihr nicht? So, das war jetzt relativ kurzfristig eingeführt. Mal gucken, welche Stadien sind dabei, statt wieder 28 Abstimmungen zu machen. Also das spricht in meinen Augen auf jeden Fall für das, was die DFL da macht.
Eine Szene möchte ich euch noch zeigen und auch dir, Florian. Die ist aus einem anderen Spiel. Das war Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach. Das Tor von Kleindienst. Da gab es eine Überprüfung dann. Erst wurde die Fahne hochgehoben. Und was ich aber da interessant finde, ist, wo der Linienrichter steht und die ganze Zeit steht. Der möchte mitspielen oder was ist mit dem?
Hat sich tief angeboten.
Christian Leicher ist die ganze Zeit auf dem Spielfeld. Ist das eigentlich okay? Darf man das? Oder?
Okay, ist es ja erstmal schon, weil es jetzt keinen Einfluss aufs Spiel hat. Ist jetzt, der Normalfall ist schon, dass der Assistent auf der Linie steht. Aber da sieht man vielleicht auch mal, wie fokussiert dann der Assistent ist, der gar nicht mehr mitbekommt, dass er einen Meter im Feld steht. Ja.
Aber er darf es, faktisch darf er.
Er darf es natürlich.
Ich glaube, in dem Moment, wenn er die Flanke schlägt, dann haben wir ein Problem.
Ja, genau. Aber ich fand es auf jeden Fall ganz interessant. Er ist so im Spielgeschehen drin, dass er die Linie, die ja doch relativ deutlich zu erkennen ist, irgendwie aus den Augen verliert. Aber kleines Aperçu ist nicht so wichtig. Also Christian Leicher hat dann letztlich mit VAR-Hilfe, hat man da erkannt, war kein Abseits. Hätte aber, eigentlich war ja nah dran, ne? Er war ja näher dran als...
Ne? Sehr nah dran. hätte eigentlich so erkennen müssen, dass es kein Abseits war. Er hebt ja die Fahne.
Also,
aber nochmal ganz kurz zu dem Spiel muss ich sagen, das war ein Big Point für Gladbach gestern, der Sieg. Aber das ist ein anderes Thema.
Ja, es ist aber natürlich ein Thema für dich als ehemaliger Gladbacher und natürlich nicht nur für dich. Großes Ding natürlich und die sind jetzt wieder oben dran, also keine Frage. Wir sagen Dankeschön für den Besuch. Florian Exner, meine Damen und Herren, das war unsere Rubrik. Da fragen wir doch mal den Schiri.
Da fragen wir doch mal den Schiri. Wurde präsentiert von Das Örtliche. Ohne Ö fehlt dir was.
Ja, und wir sind gespannt, wo dein nächster Einsatz ist. Die Ansetzungen kommen ja jetzt immer spät. Erst montags wirst du wissen, wo wir dich das nächste Mal sehen und ob du wieder vielleicht irgendwann sprechen musst oder darfst oder wie auch immer. Danke auf jeden Fall für den Besuch nochmal. Wir machen eine kurze Unterbrechung und sprechen dann gleich über Holstein Kiel. Sympathischer Aufsteiger, der total offensiven Fußball spielt, aber hinten ein bisschen zu offen ist, zu viele Dinger kriegt. All das nach einer kurzen Unterbrechung. Hier im Stahlwerk, Doppelpass, bis gleich. Komm zurück in München, im zum Stahlwerk Doppelpass. Wir gehen in die nächste Runde und sprechen über Holstein Kiel. Aufgestiegen in die Bundesliga, angekommen in der Bundesliga. Die Frage ist, können Sie sich da auch halten? Das ist natürlich das Ziel. Und bevor wir unter anderem mit Carsten Wählmann drüber sprechen, schauen wir mal, wie die Situation ist im hohen Norden. Da gibt es doch den berühmten Holstein-Geist. So schaut's aus.
Norddeutsche sind ja bekanntlich ein bisschen unterkühlt, abgeklärt und still. Aber sie können auch anders.
Janowski fällt ab! Kiel ist in der ersten Fußball-Bundesliga!
So schaut's aus.
Hier ist die Mannschaft! Hier ist die erste Liga!
Und hier ist der FC Bayern! Kiel darf jetzt bei den ganz Großen mitmachen. Und angeblich steckt der legendäre Holstein-Geist dahinter. Der weht nämlich immer wieder durchs heimische Stadion. Sieht aus wie stinknormales Pyro, aber es steckt viel mehr dahinter. Der Holstein-Geist ist ein sportliches Lebensgefühl, ein Mentalitätsbeschleuniger und ein Motivationsturbo. So schaut's aus. Schiedegal, dass es am Anfang der Saison ein bisschen holprig war. Aber auch der Holstein-Geist musste sich erst ans Oberhaus gewöhnen. Doch wenn er wirkt, reicht es auch gegen die Großen. Dieses Unentschieden in Leverkusen hilft Kiel am Ende womöglich zum Klassenerhalt und kostet Bayer vielleicht die Meisterschaft. So schaut's aus. Natürlich steht Kiel in der ersten Liga meistens das Wasser bis zum Hals. Der Klassenerhalt wird ein Kraftakt, aber Glück kann man auch erzwingen. Kiel hat nämlich 2025 genauso viele Punkte geholt wie Borussia Dortmund. Das rettende Ufer bleibt also in Sichtweite. Der Holstein-Geist kann den Störchen Flügel verleihen. Zugegeben, im Überschwang der Gefühle verwechselt der Holstein-Geist manchmal die Sportart. So schaut's aus. Der Holstein-Geist hat übrigens im DFB-Pokal auch früher schon zugeschlagen.
Kiel schlägt die Bayern! Das Wunder!
Zur Strafe erlebt Kiel jetzt ein kleines blaues Wunder in München, holt sich eine blutige Nase und fährt trotzdem erhobenen Hauptes wieder nach Hause. So schaut's aus. Geschäftsführer Wählmann ist übrigens wild entschlossen, mit Kiel nicht nur einmalig Shampoos in der Bundesliga zu trinken, sondern regelmäßig in den Doppelpass zu kommen. Notwendig wäre dafür eine Steigerung in der Defensive. Was Kiel hat, einen Trainer, der das Team mitreißt und besser macht, einen Standort mit Tradition und Atmosphäre, Fans, die das Team pushen, aber nicht überfordern. Tja, und wenn dann noch der Holstein-Geist mitspielt, muss die erste Bundesliga-Saison nicht die letzte sein.
Kiel hebt ab!
So schaut's aus.
Und Carsten hat heute hier ein Heimspiel. Ja, Fans, die die Mannschaft unterstützen, zu Tausenden mit nach München kommen und natürlich alle hoffen, dass ihr drin bleibt. Wie ist das denn umzusetzen?
Ja, umzusetzen ist es halt nur, dass es gemeinsam geht. Mit den Fans zusammen, mit dem gesamten Verein, in dem ruhigen, auch besonderen Umfeld, dass wir es gemeinsam hinbekommen. Und wir haben es gesehen mit den Fans zusammen, auch wenn wir schlechte Phasen hatten, dass wir zusammenstehen. Der Kapo hat vor dem Einspiel, vor unserem ersten Bundesliga-Heimsieg, eine Ansprache gehalten zu allen Zuschauern, nicht nur für die Fans in der Kurve auch. Wir haben das Spiel gewonnen und die unterstützen uns auswärts genauso wie zu Hause. Die wissen auch um die Situation, in der wir uns befinden. Mhm. Trotz alledem haben wir schon Entwicklungsfortschritte gemacht. Wir wissen, dass wir die Defensive sicherlich ein bisschen stärken müssen. Aber gemeinsam werden wir es so angehen und so weitermachen wie bisher.
Ihr habt
Was man nicht vergessen darf, wir sind seit 8 Jahren erst wieder im, in Anführungsstrichen, bezahlten Fußball. Wir haben in 8 Jahren Zweitliga-Fußball und jetzt sind wir in der Bundesliga, haben wir 2-mal Relegation zur Bundesliga gespielt, sind jetzt in der Bundesliga. Da haben andere Vereine von 20, 25 Jahre Vorsprung. Ich habe vor 15 Jahren das erste Mal angefangen zu arbeiten bei Holstein Kiel. Da waren wir noch in der Regionalliga, ja. War dann zwischenzeitlich mal 5 Jahre nicht da.
Du warst mal Torwarttrainer da, ne?
Das auch, was sich alles entwickelt hat in 15 Jahren. Ich sage es nicht nur spaßeshalber, das ist teilweise Lichtgeschwindigkeit in der Zeit, was sich entwickelt hat. Und dass wir jetzt in der Bundesliga sind, da sind wir nicht zu Unrecht hingekommen, sondern mit der Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben, mit dem Weg, den wir verfolgen und den werden wir auch weiterverfolgen.
Die Frage, die sich manche stellen, unter anderem auch Stefan Effenberg, ob die Art und Weise, wie ihr Fußball spielt, die ist attraktiv. Ihr schießt relativ viele Tore, aber ihr kriegt eben auch viele. Wenn man es mal vergleicht mit St. Pauli, die haben einen anderen Ansatz, die haben aber schon mehr Punkte. Was meinst du, geht das mit diesem Fußball oder ist das, was er jetzt auch gemacht hat, 2 Innenverteidiger und Linksverteidiger gekauft im Winter, ist das der richtige Weg, jetzt einfach auch hinten ein bisschen mehr Stabilität reinzukriegen, damit du drin bleibst?
Das brauchst du auf jeden Fall als Aufsteiger. Wir haben ja den Vergleich wirklich genommen, ich habe es ja vor der Sendung auch gesagt, mit St. Pauli, die wirklich erstmal gesagt haben, defensiv gut stehen, wenig zulassen. Torverhältnis von 18 zu 22, also das ist die zweite beste Abwehr in der Bundesliga. Das spricht für sich, deswegen haben sie auch diese Punkte mehr. Und Kiel ist halt offensiver ausgerichtet. Du hast ja gerade gesagt, ihr habt die Spielweise ein bisschen angepasst, das müsst ihr auch. Weil nur nach vorne als Aufsteiger ist natürlich ein hohes, extremes Risiko. Wenn sie jetzt noch die Mischung finden, ist es durchaus möglich, dass Kiel in der Bundesliga bleibt.
Wenn, dann über die Relegation oder traut ihr euch auch zu, über den Strich zu kommen? Ich meine, da ist es ja, sind ja schon noch ein paar Punkte aufzuholen dann.
Das sind, glaube ich, 9 Punkte, wenn ich es richtig im Kopf habe. Wir trauen uns alles zu und das sieht man ja auch in den Spielen, dass wir bis zum Ende auch immer uns alles zutrauen. Ob es jetzt Freiburg gewesen ist, ob es Leverkusen gewesen ist, ob es gestern gewesen ist, auch uns kann man nie abschreiben. Und das wird auch weiterhin so bleiben, ob es dann direkt oder über eine mögliche Relegation passieren könnte. Letztendlich haben wir die Überzeugung, dass wir da hinkommen können.
Ganz wichtig ist natürlich jetzt am Wochenende, nächstes Wochenende, das Spiel Bochum. Zu Hause gegen Bochum. Das ist schon ein Punkt, wo es nochmal in die gute Richtung gehen kann. Das ist schon ein entscheidendes Spiel.
Oder?
Absolut. Wir wissen, wo Bochum steht, wo wir stehen auch, dass wir dann Abstand vergrößern können auch. Wir wissen auch, welche Spiele danach kommen. Aber trotz alledem haben wir die Überzeugung. Und das Bochum-Spiel wird sicherlich ein ganz anderes Spiel werden, als es jetzt gegen Bayern München gewesen ist. Da sind wir klarer Außenseiter, Underdog. Eigentlich sind wir in jedem Spiel der Underdog.
Aber gegen Bochum nicht?
Naja, es ist sicherlich mal ein Spiel auf Augenhöhe, würde ich sagen. Ohne jetzt 3 Euro bezahlen zu müssen.
Ja, aber knapp trotz alledem, vorbeigeschrammt.
Trotz alledem wollen wir das Spiel natürlich zu Hause gewinnen. Und wenn wir die letzten Spiele zu Hause sehen oder überhaupt mit Beginn oder mit Ende des Jahres zum Ende der Rückrunde, die Rückrunde hat ja erst im Januar beendet, sind wir da auf einem guten Weg, diese Anpassung, die wir machen müssen, auch fortzuschreiten, auch, dass wir erfolgreich sind.
Thema Anpassung, ich habe mich gefragt, sind eure vielen Gegentore eher in eurer Bewertung ein personelles Thema oder ein Thema der Ausrichtung?
Nein, ich glaube nicht, dass es nur personell, man kann nicht auch,
weil ihr jetzt so
auch wenn wir jetzt Abwehrspieler verpflichtet haben, auch, das hat auch unterschiedliche Gründe, weil wir verletzte Spieler auch hatten. Grundsätzlich liegt es an einem Gesamtkonstrukt und das sind nicht nur die Abwehrspieler, die zum Verteidigen dazugehören, sondern das fängt vorne bei den Stürmern an und auch dann in der Systematik auch. Wir haben auch das, was ich gesagt habe, Spielanpassungen vorgenommen, dass wir gesagt haben, wir haben im ersten Spiel gegen Bayern München, als wir zu Hause gespielt haben, im Spielaufbau viele Bälle verloren gehabt und haben die Tore bekommen, dass wir dort auch andere Lösungen suchen müssen. Auch. Und das sind die Anpassungen, die wir weiter vornehmen werden. Auch. Deswegen liegt es nicht an dem einen Mannschaftsteil, sondern am Gesamtkonstrukt.
Ich finde ja beeindruckend die Leistung von Holstein, wenn man bedenkt, dass nach dem Aufstieg, wo sich ja viele, die dann in die Bundesliga hochgehen, dann nochmal explizit verstärken, ihr habt ja wichtige Spieler verloren. Wie er das abgefangen hat und dass es trotzdem irgendwie so eine gewisse Stringenz in dem gegeben habt, wie ihr euch dann verstärkt. Also Spieler, die aus der Regionalliga gekommen sind, die dann ja einen Riesensprung machen. Und wenn ich jetzt an Phil Harris beispielsweise denke, der hat dann ja auch eine relativ lange Zeit gebraucht, bis er da angekommen ist, wo er auf dem Niveau, auf dem er jetzt spielt oder so. Also das ist fast schon ein Anachronismus in Zeiten, wo die Spieler alle aus Nachwuchsleistungszentren kommen etc. Das so hinzukriegen gleichzeitig und dann frage ich mich manchmal, dieses trotz aller Nackenschläge nie aufgeben, ob das nicht möglicherweise auch damit zusammenhängt, dass die Spieler wirklich wissen, ich muss mich hier nach der Decke strecken, vom Niveau her in der Fußball-Bundesliga, dass das irgendwie so eine mentale Robustheit dann bei denen auslöst. Oder ob der Trainer da reinspielt. Also das ist für mich das Merkmal von Holstein Kiel in dieser Saison. Und das finde ich wirklich beeindruckend.
Absolut, gebe ich dir. Sind ja letztendlich zwei Punkte, die du angesprochen hast. Einmal den Weg, den wir schon vorher auch bestritten haben als Verein, wo eine Philosophie dahinter steckt. Wir können nicht den fertigen Spieler kaufen, das ist vollkommen klar. Weder für die Bundesliga noch für die zweite Liga auch. Sondern Spieler dahin zu entwickeln, dass sie auf so einem Niveau kommen. Ich bin nun vor 15 Jahren habe ich das erste Mal angefangen. Auch da war das schon so, dass wir Spieler entwickeln müssen. Jetzt ist es genauso. Wir haben jetzt in dieser Saison haben wir Philipp Sander verkauft nach München-Gladbach, Mannschaftskapitän gewesen, ein wichtiges Element. Das wird auch immer wieder vorkommen. Und deswegen sage ich auch, diese Zeitschiene ist auch wichtig für jeden zu verstehen. 8 Jahre erst Profifußball, was in der Zeit geschaffen worden ist als Gesamtverein. Und diese Entwicklungsschritte weiterzumachen auch. Da müssen wir weiter dran arbeiten. Es gibt andere Vereine, die das auch vorgemacht haben. Und was du sagtest mit der Bundesliga, auch die Jungs dahin zu führen. Phil Harris ist ein gutes Beispiel. Der braucht auch seine Zeit, um zu adaptieren, wenn er außer Regionalliga kommt. Aber wir geben den Spielern die Zeit, sich zu entwickeln. Und die Spieler haben auch die Zeit, sich bei uns entwickeln zu können.
Und es gibt an der Seite auch ein paar Erfahrene, wie zum Beispiel ein Luis Holtby oder so, der schon viel erlebt hat. An Seite dieser Spieler kann man ja auch wachsen. Aber 3 neue, ich habe es gerade gesagt, alle für die Verteidigung. Ruth, du fasst das nochmal zusammen und gibst uns da noch ein paar, weil nicht jeder die Namen kennt, natürlich noch ein paar Insights.
Ich habe mich natürlich auch noch informiert wegen der Aussprache, gar nicht so leicht. Ich wollte nur auch nochmal erwähnen, weil wir heute so viele Fans aus Kiel da haben. Das ist ja schon eine ganz schöne Tour hier bis zu uns nach Bayern zu kommen. Aber ich kann auch an der Stelle erwähnen, der Doppelpass geht ja auch auf Tour. Das heißt, wir kommen auch ein bisschen in den Norden, nicht ganz bis in den hohen Norden nach Kiel, aber zumindest morgen nach Holzminden. Also falls Sie da noch Tickets wollen, gerne dabei sein. Und dann möchte ich auch noch einen Aspekt zu den Kielern erwähnen, dass man ja wirklich, wenn man auf die Offensive blickt, sagen muss, das ist sehr beachtlich. Da sind sie das beste Team ab Platz 12, haben also schon 31 Treffer erzielt. Da war so ein 4:2 gegen den BVB dabei. Jetzt haben sie 3 Tore gegen die Bayern gemacht. Das ist richtig gut, nur die Defensive, ihr habt es angesprochen, da hakt es halt, das ist die schlechteste in der Liga, 52 Gegentreffer, das ist zu viel. Jetzt hat Kiel nachjustiert, so ein bisschen nachgerüstet, Winterneuzugänge, wir haben also 2-mal Innenverteidigung, 1-mal Linksverteidiger aus Kroatien kommt Ivan Nikic, dann der slowenische Innenverteidiger David Zec und der US-Linksverteidiger John Tolkien. Also da hat man die Schwachstelle ausgemacht und versucht eine Lücke zu füllen. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn wir Carsten Wählmann schon da haben, war das das Hauptaugenmerk? Kommt noch was? Bis morgen ist ja das Transferfenster noch geöffnet.
Du sitzt relativ ruhig hier bei uns. Geht auch nicht in jeder Pause ans Handy, aber wer weiß.
Wir haben es ja angesprochen, bis morgen 20 Uhr ist noch Zeit. Wenn irgendwas passiert, werdet ihr es schnellstmöglich erfahren. Jetzt gerade kann ich noch nichts dazu sagen.
Ja.
Grundsätzlich ist es so, dass wir gesagt haben, wir wollen in der Defensive aus unterschiedlichsten Gründen noch was mit dazu machen, aufgrund der Verletzungen, die wir hatten auch. Da haben wir die Baustellen ganz ordentlich geschlossen.
Der US-amerikanische Linksverteidiger John Tolkien, da gab es so ein bisschen Störgeräusche, weil der auf X, also Ex-Twitter, so ein paar Aluhut-Thesen vertreten hat. Und da haben manche Fans bei euch gesagt, oh, der ist schon unten durch. Wie habt ihr das oder wie räumt ihr das ab? Wie seid ihr im Kontakt mit ihm, was das Thema angeht? Ist alles gelöscht, weiß ich, aber war das ein Thema?
Ja, wir haben uns im Vorfeld natürlich damit auseinandergesetzt. Er hat ja auch nicht diese These vertreten, sondern er hat Likes gesetzt.
Okay. Also,
du kennst dich damit besser aus. Ich bin auch eine ältere Generation. Wir haben im Vorfeld mit ihm darüber gesprochen. Das ist mal gar kein Thema bei uns mehr gewesen. Auch.
Okay.
Und das haben wir auch so kommuniziert. Wenn man den Jungen kennenlernt, was für ein super Junge das ist auch. Wir wissen alle, dass die Erde keine Scheibe ist. Ja, aber man muss, und das hat er auch in der Vergangenheit schon im US-Fernsehen gezeigt, den Jungs auch mal verzeihen können auch.
Ja.
Das waren sicherlich Sachen aus Unwissenheit vielleicht auch, aber für mich geht es darum, dass er keine Menschen verletzt, andere Menschen verletzt auch. Und dafür stehen wir als Verein und das haben wir ihm auch deutlich gemacht.
Finde ich auch gut, dass man so Jungs nicht nach ein paar Likes irgendwie schon direkt wegcancelt. Muss man vielleicht auch mal Verständnis haben, wenn da noch nicht so die ganz, ganz große Welt sich da ist. Wobei, du hast recht, Flat Earther muss man nicht zwingend sein, aber er weiß es mittlerweile, dass die Erde rund ist.
Wichtig, ich finde es wichtig, dass wir als Verein auch dafür stehen, natürlich auch. Und das sollte jeder verstehen, dass wir als Verein diese Haltung haben auch. Und das haben wir ihm auch deutlich gemacht. Es gibt Menschen, die vielleicht mal Fehler machen, aber er hat nicht diese Überzeugung, die er da abgeleicht hat.
Also, wunderbar. Marcel Rapp, euer Trainer, auch ein energetischer Typ, auch einer, der irgendwie was ausstrahlt. Man kriegt das ja oft mit, wenn er so im Kreis steht mit seinen Jungs. Der eigene Jobgarantie, falls es, wenn es irgendwie ganz dumm läuft, doch wieder runtergeht in die zweite Liga?
Absolut. Weil wenn man sieht, wie er arbeitet in seinem Trainerteam auch, diese Energie, die er auch mit reinbringt, da gibt es gar keine Diskussion bei uns. Das habe ich aber auch schon vor Saisonbeginn gesagt. Da gibt es keine Diskussion, sondern wie er das annimmt. Er ist zwar schon mal vom Platz geflogen. Der Kollege, der eben gerade saß, hat ihn gegen Wolfsburg vom Platz gestellt, weil er angeblich konfrontativ in der gegnerischen Coachingzone gewesen war. Obwohl ein fieser Ab von den Mitspielern Gegners runtergezogen worden
ist. Das ist ja auch unfair. Ne? Die Trainer dürfen nicht aus der Coachingzone, aber der Linienrichter darf mitten auf dem Feld stehen. Naja.
Die Schiedsrichter dürfen halt ein bisschen mehr als die Trainer. Aber um darauf zurückzukommen, da gibt es bei uns gar keine Diskussion. Und da sind wir alle vollkommen klar.
Macht einen Top-Job und man ist da sehr, sehr zufrieden. Wie mit euren Fans, die heute hierher gekommen sind, die sich bisher außergewöhnlich gut benehmen hier. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit den Damen und Herren aus dem hohen Norden. Und wir machen eine ganz kurze Unterbrechung und kommen dann noch mal zum BVB zurück, zu Niko Kovac und sozusagen dem, was bei ihm so im Aufgabenheft steht für die nächste Zeit und was wir da erwarten dürfen. Das nach einer Pause, wenn sich der Stahlwerk-Doppelpass gleich aus München wieder meldet. Bis gleich. Weiter geht's im Stahlwerk-Doppelpass. Stefan, dieses Bekenntnis zu Marcel Rapp.
Finde ich super. Als Aufsteiger da hochzukommen, er kennt die Mannschaft zu sagen oder hier zu sagen in unserer Sendung. Wir gehen mit ihm auch durch, egal wie es ausgeht, finde ich mega. Also das spricht auch für diese Sympathie des Vereins.
Gibt so ein paar Beispiele in der Bundesliga, an die das erinnert, ne?
Ja, hat schon ein bisschen was von Freiburg in der früheren Zeit so, wo sie auch mal runtergegangen sind, dann aber gleich wieder hoch, weil es für Kontinuität spricht einfach und für ein ruhiges Arbeiten und für eine Überzeugung. Ja.
Heidenheim mit Frank Schmidt. Ja, genau. Aber Carsten, ich wette, du sagst jetzt, wir bleiben ja drin, ich mache mir da gar keine Gedanken.
Stimmt das? Hast du vollkommen recht, sondern es geht darum, diese Saison erfolgreich zu sein. Heidenheim ist ja noch nicht mal abgestiegen aus der Bundesliga, von daher ist es sicherlich ein anderes Thema.
Aber es ist ein Vorbild für euch, oder? Auch mein Gott, Conference League wird schwierig dieses Jahr.
Aber es ging ja um Auf- oder Abstieg. Ja. Letztendlich sind wir davon überzeugt, dass wir noch die nötige Anzahl an Punkten sammeln, dass wir dann auch in der Klasse bleiben.
Also heute hier bei uns im Publikum drücken sehr, sehr viele Holstein Kiel bei dieser Aufgabe die Daumen. Das ist klar. Und wir schauen auf Borussia Dortmund. Die Situation hat sich ein bisschen gebessert durch diese Interimsphase, aber sie ist immer noch kompliziert. Niko Kovac soll das Ganze jetzt regeln.
Einer brennt lichterloh beim BVB, doch der hat nun gar nicht mehr das Sagen. Aber die Jubelexplosion von Interimscoach Tullberg verdeutlicht, was dem Team unter Nachfolger Niko Kovac blühen wird. Feuer unterm Dach. Der Kroate gilt als harter Hund, der für ausgiebiges Training und maximale Fitness steht. Die Mannschaft soll sich nicht mehr rumschubsen lassen. Disziplin und Widerstandsfähigkeit als Lösungsansatz in der Krise.
Ich glaube, es gibt uns alle Möglichkeiten, eben für diese Saison noch das sportlich Beste noch rauszuholen.
Doch der neue Coach soll nicht ausschließlich kurzfristiger Retter sein, sondern über den Sommer hinaus in Dortmund wirken. Kovac ist mehr als nur Feuerwehrmann. Sein Vertrag läuft 1,5 Jahre. Chance und Risiko zugleich. Kovac funktioniert meist auf Anhieb, doch im zweiten Jahr geht es bergab. Eintracht Frankfurt transformiert er vom Relegationsteilnehmer zum Pokalsieger. Mit den Bayern holt er direkt das Double, wird aber wenige Monate danach gefeuert. Auch in Monaco und Wolfsburg hält er keine 2 Jahre durch. Auf Dauer drohen Turbulenzen. Denn Kovac scheut sich nicht vor Konfrontationen. Beim VfL Wolfsburg sortiert er Max Kruse aus. Der nennt ihn eine charakterliche Katastrophe und asozial. In München degradiert er Thomas Müller zur Teilzeitkraft. Wenn Not am Mann sein sollte, wird er mit Sicherheit seine Minuten bekommen, so Kovac 2019 bei Sky. Der BVB hat sich einen unbequemen, erfahrenen Pragmatiker ins Haus geholt, der alles auf den Prüfstand stellt. Das ist im Sinne der Bosse. Doch verträgt das verunsicherte Team so viel Konsequenz? Ist Kovac der Richtige für den BVB?
Freddy, das hast du ja eigentlich vorhin schon beantwortet, dass du der Meinung bist, er ist der Richtige. Diese Aufzählung von aus seiner Karriere, vielleicht Vorurteile, vielleicht auch richtige Urteile. Hat der einfach so einen Stempel mittlerweile? Ist er in der Schublade? Ist er da zurecht drin?
Das wird so oft heutzutage sehr schnell über jemanden geurteilt. Ja? Und dann werden oberflächlich auch Sachen zusammengezogen und gesagt, ja, jede Mannschaft, wo er kommt, schmeißt er einen Spieler raus, etc. Das ist ein Schwachsinn, ja? Muss man ganz ehrlich sagen. Weil er ist grundehrlich. Und ich finde, Menschen, die ehrlich sind, sind dann plötzlich unbequem. Ja? Was ist ein Schlechtes an Ehrlichkeit eigentlich? Ja?
Fällt mir auch nichts ein erstmal.
Bitte?
Fällt mir nichts ein, ja?
Ja. Es hört sich in der Sache manchmal hart an, aber es ist auch wichtig, dass die Verantwortlichen um ihn herum natürlich auch diese Linie auch gehen. Das wird ganz, ganz wichtig sein. Und wenn er mit einem Spieler unzufrieden ist, dann sagt er ihm das auch persönlich. Mhm. Oder er sitzt vielleicht auch auf der Bank. Man muss nicht alles immer erklären. Ja?
Aber diplomatisch ist er nicht unbedingt immer, oder?
Doch, kann er auch sein, ja, mit Sicherheit. Auch das kann er. Aber nochmal, es geht immer darum, du brauchst auch Rückendeckung. Das ist das Wichtigste am Ende des Tages auch für ihn, ja, auch als Trainer. Und das wird die entscheidende Frage sein, wie geschlossen gehen die damit alle miteinander um? Ja?
Ja, und die Frage, aber was meinst du mit diplomatisch?
Naja, also ich sag
meinst
mal...
Meinst du mit Thomas Müller die Geschichte?
Zum Beispiel, ja.
Dann sage ich dir ein anderes Beispiel oder darauf bezogen zu Thomas Müller. Er hat vor ein paar Tagen ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, das war ein Fehler. Also Eingeständnis, Einsicht gehabt.
Nico.
Genau, der Nico Kovac hat gesagt, das hätte ich eigentlich damals anders machen müssen. Das heißt ja, dass er dazulernt und ein besserer Trainer eigentlich jetzt ist, als das, wie er war vor 8 Jahren oder 10 Jahren. Mhm. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig für einen Trainer, gewisse Dinge mal einzugestehen, zu sagen, das war ein Fehler von mir. Und das spricht übrigens auch für Kovac.
Wobei die Einschätzung gar nicht falsch war in Sachen Thomas Müller, weil Thomas Müller ist in den letzten Jahren nur noch eine Teilzeitkraft. Ja, aber das muss ja gar nicht abwerten. In der Argumentation war es vielleicht
nicht
ideal. Aber
nicht zu der Zeit bei Kovac. Also da war er schon noch gefühlt absoluter Stammspieler. Also das war eine Situation. Aber er hat den Fehler eingestanden und das finde ich gut.
Ja, er meinte damit ja auch speziell auch die Aussage, die er dann getätigt hat.
Die Argumentation.
Ja, das ist natürlich, sagen wir mal, eine fragwürdige Aussage gewesen.
Ja, aber er hat doch den Fehler eingestanden. Aber er hat den Fehler eingestanden und hat gesagt, das hätte ich damals nicht machen sollen. Und ich glaube, das ist ja lobenswert. Also
ja, und man muss ja auch mal, wenn man die Fälle mal durchgeht, das war ja damals, es ging ja um Alex Meyer bei Eintracht Frankfurt, als ihr gemeinsam da wart. Alex Meyer
Fußballgott
hatte zu dem Zeitpunkt seinen Zenit einfach auch überschritten.
Ich habe ihm gesagt, dass seine Zeit vorbei ist, nicht Nico Kovac.
Ah. Ja. Mhm. Ja, hast du und wieder was gelernt.
Max Kruse, um dann den dritten Prominenten, den er angeblich rasiert hat, so wie das ja dargestellt wird, auch mal zu erwähnen. Max Kruse beim VfL Wolfsburg war jetzt nun wirklich nicht in der besten Verfassung seines Lebens. Also ich frage mich dann auch immer, wenn man dann einem Trainer, so wie Freddy gesagt hat, quasi so ein Etikett umwendet, dass das jemand ist, der, was weiß ich, von mir aus versucht, seine Autorität zu stärken, indem er besonders prominente Spieler rasiert. Da muss man sich auch immer erinnern, was ist denn da konkret die Situation gewesen, die zu diesen Entscheidungen geführt hat.
Olli, jetzt kommt er, Nico Kovac, mit einem 1,5-Jahresvertrag nach Dortmund. Und wenn wir jetzt mal diese Führungsetage anschauen, dann sind da ja auch Dinge nach wie vor ein bisschen ungeklärt. Also, was ist eigentlich mit Mislintat? Was ist mit Matthias Sammers Job bei Amazon? Überhaupt, wie sicher ist Kehl? Wer ist auf wessen Seite? Diese ganzen Diskussionen, wird Nico das einfach aussitzen, an sich vorbeirauschen lassen oder erwartest du, dass da jetzt schon noch einmal ein bisschen Klarheit kommt? Also weil es hieß ja eigentlich Ultimatum an Sammer, aber keiner hat so richtig
Es ist ja nicht so offiziell bislang formuliert worden. Also natürlich sind die sich bewusst geworden, dass es so, wie es zuletzt war, nicht weitergehen kann. Also das kann man wohl sagen. Nur sie nehmen halt speziell was das Verhältnis zwischen Kehl und Mislintat hat, ist ja ein offenes Geheimnis, dass die jetzt nicht gerade, sagen wir mal, hundertprozentig miteinander kompatibel sind.
Nicht wirklich,
ja. So, da wird es auch Entscheidungen geben, nach meiner Erkenntnis. Findet man sich natürlich noch in der Transferperiode. Ich glaube, dass danach was passieren wird. Mit Matthias Sammer soll nach meiner Erkenntnis ein Gespräch gesucht werden. Und es ist natürlich auch ganz, ganz wichtig, dass sich, ich sag mal jetzt, nach diesem Trainerwechsel, in der Situation, in der der BVB sich versammelt, der Verein auch so ein bisschen hinter Kovac, dem neuen Mann, versammelt. Dass er ein klarer Ansprechpartner für seine Belange hat, dass man dem Trainer auch Rückendeckung gibt. Denn eins ist auch klar, ich finde, Niko Kovac bringt gute Voraussetzungen mit, um die Mannschaft auch wieder in die Spur zu bringen. Nur er alleine kann das nicht machen. Der Verein und speziell die Führungsebene von Borussia Dortmund, die muss ein deutlich geschlosseneres Bild zukünftig abgeben, als das zuletzt der Fall war.
Ja, das wäre Ihnen zu wünschen, dass Sie das machen, also dass Sie jetzt auch bei Kovac da ein bisschen umdenken, weil das Problem bei Borussia Dortmund in den letzten Jahren war immer, dass der Trainer letztendlich unter diesen 4-5 Personen, die wir oben auf der Tribüne kennen, ne, also Sammer, Watzke, Mislintat saß oft dabei, Lars Ricken, der Trainer war aber eigentlich immer der Chef unter den großen Chefs. So die große Autorität, die saß da oben auf der Tribüne und oft in dunklen Klamotten mit den Mundwinkeln Richtung Knie gezogen. Also irgendwie auch so eine gewisse Negativität ausstrahlend auf das Ganze. So, und wenn es etwas zu entscheiden gab, auch in Sachen Spielern, ob es eine Strafe mal geben soll, dann ging es immer erst mal gucken, was die da oben sagen. Vergleich das mal mit Bayer Leverkusen, da kommt Florian Wirtz, weil er auch im Stau steht, auf einer Tribüne, kommt zu spät. Ganz klar Alonso, der sagt, was gemacht wird. Das ist in Dortmund anders gelagert. Ich wünsche Ihnen sehr, dass Sie Niko Kovac mit dieser Kraft und Macht ausstatten, dass er nach draußen wie nach innen der Chef und der Ansager wird.
Also grundsätzlich ist es natürlich so, dass der Trainer jetzt nicht der oberste Entscheider in einem Club ist. Das muss man dann schon sagen.
Klar.
Ich glaube eher, dass das Problem bei Borussia Dortmund ist, dass da zu viele Leute sind, die möglicherweise auch nicht oder ganz sicher in ein paar Fällen das beste Einvernehmen untereinander haben und dadurch teilweise auch in andere Richtungen denken. Das darf es einfach nicht geben.
So, und wenn die Mannschaft spürt, wenn die Spieler spüren, dass die Kraft hinein quasi da oben auf der Tribüne sitzt und diejenigen, die das letzte Wort haben, statt erstmal der direkte Vorgesetzte, dann wird es für jeden Trainer wahnsinnig schwierig und das hat Dortmund zuletzt einige Mal erlebt.
Man muss den Trainer stark machen. Ja. Es ist an der Zeit, man sehnt sich in Dortmund nach einem starken Trainer, haben wir ja oftmals auch an dieser Stelle über diese Sehnsucht nach Jürgen Klopp
gesprochen. Das muss auch mal aufhören
nach 10 Jahren. Das muss aufhören, aber wenn du natürlich auch eine starke Persönlichkeit an der Bank haben willst, da musst du als Verein natürlich auch alles dafür tun, dass das überhaupt möglich ist.
Dass die Sehnsucht nach Klopp aufhört, dafür hat er jetzt ja einiges getan in den letzten Wochen und Monaten. Also die Sorge, die sind die Dortmunder, glaube ich, los.
Erstes Training von Niko Kovac. Ruth ist schon durch, oder?
Genau, wir haben die Bilder vom BVB dazu. Also Niko Kovac konnte ja gleich mal den Grundstein legen für das, was ihr gesagt habt, da dann eben auch als machtvolle Person einzusteigen beim BVB. Wir sehen hier, wie er heute Morgen zum Training gekommen ist. Also Sonnenschein, musste sich trotzdem ein bisschen warm einpacken. Sein Bruder ist als Co-Trainer ja auch wieder mit dabei. Und dann gab es eben die erste Ansprache ans Team. Und ja, er muss ja, das habe ich schon gesagt, die Mannschaft in die Spur bringen, um dann gegen den VfB Stuttgart genau einen Erfolg einzufahren, so wie man sich das wünscht und noch die Champions-League-Plätze erreicht. Denn unsere Frage der Woche war ja genau die, trauen Sie es Niko Kovac zu, dass er jetzt die Aufholjagd startet und mit dem BVB noch in der Champions League landet? Und ich muss sagen, das ist sehr zwiegespalten. Wir haben knapp 30%, die sagen, ja, das klappt noch. Und dann sind es aber auch 23%, die sagen, nein, also der BVB wird die internationalen Ränge komplett verpassen. Und dazwischen ein bisschen was, Europa League 40%, das trauen dem BVB auch noch viele zu. Und hier den Ansatz finde ich auch ganz interessant, dass das heißt, wenn er die Spiele erreicht, dann kann es was werden. Er muss solche unangenehmen Entscheidungen, wie Tulberg heute mit Adeyemi getroffen hat, treffen, damit die Wohlfühloase aufhört. Also er muss wirklich ansetzen, den Spielern auch so einen Ruck zu verleihen. Jetzt hören wir gerne noch ins Dopafon rein.
Kovac hat selbst in den letzten Jahren kaum große Erfolge gefeiert. Also für mich ist das Ganze eine Übergangslösung. Champions League auf keinen Fall, maximal Conference League oder Euroleague.
Kovac wird den BVB wieder in die Champions League führen. Für ihn steht an erster Stelle Disziplin, Klarheit und volle 100%.
Ich denke, Niko Kovac wird es auf jeden Fall schaffen, die Dortmunder Defensive zu stabilisieren und auch wieder ein bisschen Mentalität bei vielen reinzubekommen. Ich denke auch, dass gerade wenn man defensiv erstmal eine gute Basis aufbaut, dass es dann möglich ist, auch wieder Konterspieler wie Adeyemi oder Bino Gittens besser einzusetzen und es dann auch unter die ersten vier zu schaffen.
Niko Kovac ist genau der richtige Trainer für Borussia Dortmund, weil er endlich mal Disziplin in die Truppe bringen wird und keine Angst hat, große Namen auf die Bank zu setzen. Für mich ein Perfect Match.
Danke wie immer für eure Wortbeiträge und die Teilnahme bei der Frage der Woche. Jetzt ist Niko Kovac nach diesem Spiel Heidenheim gekommen. Ich habe überlegt, warum hat er nicht vorher? Aber ist ja logisch. Jetzt ist eine ganze Trainingswoche vor ihm. Mhm. Das ist eigentlich ideal, wenn du neu einsteigst, oder?
Absolut, das ist ideal und das ist gut so. Eigentlich gut so, dass das Pokal raushängt, dass er wirklich die Woche hat. Mhm. Und die wird er dazu nutzen, natürlich auch sich ein Bild zu machen, wirklich auch die Spieler herauszufiltern in der Woche. Wer sind die, auf die ich mich verlassen kann? Mhm. Ja, die wird er sicherlich versuchen, auch um sich zu schauen, auch von der Idee. Ja, und dann wird es wirklich nach dem Leistungsprinzip gehen. Aber ein Problem wird er haben trotzdem, was bei Borussia Dortmund zu sehen ist, auch jetzt auch in den Spielen, dass immer ab der 60. Minute abbauen.
Ja? Fitness.
Die Fitness, ja. Und das ist bei Nico immer ein ganz wichtiges Thema. Er trainiert auch gerne mal 2 Stunden, wenn es sein muss, oder 2,5 Stunden. Ja, das kenne ich. Und das wird das große Problem bei ihm sein. Ja? Ob er das in den Griff kriegt, weil sie starten immer sehr gut. Mhm. Aber hinten raus, auch gestern, bauen sie dann immer extrem ab.
Ja. Ob er das natürlich so schnell verändern kann,
sehr schwierig.
Ist schwierig in der laufenden Saison. Wir machen da nochmal eine kurze Unterbrechung und sprechen gleich über RB Leipzig. Die sind wieder auf dem Champions-League-Platz. Aber war das eigentlich was gestern? Eher nicht. 0:0 bei Union lässt viele Fragezeichen erscheinen. Und wir versuchen Antworten zu finden nach einer Pause hier im Stahlwerk Doppelpass. Willkommen zurück, der Stahlwerk-Doppelpass am heutigen Sonntag. Hajo von Hadl und Bent, unsere Runde und Ruth Hofmann. Fragen an die Stargäste.
Ja, wir haben es mal ausgeweitet, ne? Ja. An die Stargäste heute, an Friedi Wurbic und an Carsten Wählmann. Aber wir machen eine kurze, schnelle Runde. Mhm. Und ich starte mit, ich mache mal so ein bisschen abwechselnd. Freddy, kommst du jetzt auch nach Dortmund zu deinem Freund Nico, will hier jemand wissen?
Ich würde auf jeden Fall mal hinkommen in die Mittagessen, ja, genau.
Zu Besuch. Mehr ist dann
nicht. Mehr ist da nicht, mehr ist da nicht, nein.
Carsten, wie ist es als ehemaliger Torwart auf 52 Gegentore in der Tabelle zu blicken?
Ja, das ist natürlich nicht schön. Erstmal vielen Dank, dass ich als Stargast betitelt werde. So fühle ich mich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. 52 Gegentore finden wir auch zu viel. Aber trotz alledem arbeiten wir weiter daran, dass es weniger werden.
Freddy, bereust du es, zur Hertha gegangen zu sein?
Ja, im Nachhinein kann man vieles bereuen, aber man trifft Entscheidungen ja in dem Hier und Jetzt dann auch. Und,
heißt ja.
Ja, kann man ja so sagen. Ist ja nicht das Problem.
Ja. Sehr gut so.
Aber immer hinterher zu sagen, was war richtig, was war falsch, ich glaube, man muss daraus lernen. Das ist das Entscheidende.
Okay, und dann habe ich hier erst Darmstadt, jetzt Kiel. Wann hört der Abstiegskampf endlich auf? Oder ich formuliere es mal anders. Wärst du auch mal interessiert an einem Bundesligisten abseits des Abstiegskampfes?
Letztendlich freue ich mich, bei Holstein Kiel zu sein. Ich habe knapp ein Fünftel meines Lebens bei Holstein Kiel verbracht. Von daher freue ich mich, bei Holstein Kiel zu sein. Und das heißt ja nicht, dass es immer Abstiegskampf sein muss.
So, wir sind sehr schnell durch heute. Letzte Frage an Freddy. Warum gibt es nicht mehr so viele Straßenfußballer?
Weil die Fußballplätze verschwinden. Ja. Das sind keine Betonplätze mehr, sondern da kannst du nach Berlin kommen, da gibt es noch sehr viele Betonplätze. Sondern die sind ja alle heute schön, schön weich oder man spielt auf dem Rasen oder auf dem Kunstrasen. Es ist halt ein bisschen weggegangen. Es ist halt nicht mehr in der Zeit heute. Die Kids spielen vielleicht mehr an der Konsole als lieber draußen auf der Straße.
Dankeschön. Die Fragen an unsere Stargäste heute immer gesammelt von unseren Zuschauern.
Ja, vielen Dank an Sie zu Hause für diese Fragen. Ist immer eine schöne Rubrik, kommen Dinge, die wir vielleicht gar nicht so auf der Uhr haben. Und jetzt kommen wir zu RB Leipzig. Ja, Vierter, aber irgendwie diese großen
Hoffnungen, dass man mal da sein muss, wenn die Bayern schwächeln, dass man um Meisterschaften mitspielt, die sind in dieser Saison zumindest ziemlich weit weg. Auch und gerade nach dem 0:0 gestern bei Union.
RB Leipzig erlebt eine weitere Bruchlandung und wird auch noch dafür belohnt. Durch das magere 0:0 bei Union Berlin klettern die Sachsen auf Platz 4. Absurd, denn Königsklassenniveau sieht anders aus. Harmlos und glücklos im Abschluss, wenig Mumm, kaum Spielfreude. Mit 4 sieglosen Partien nacheinander wurde der eigene Negativrekord eingestellt. Die roten Bullen stehen für Pleiten, Pech und Pannen, auch wenn die Tabelle etwas anderes sagt. RB Leipzig ist aktuell kein Top-Team. Eigentlich wollen sie ja hoch hinaus in den Olymp der europäischen Spitzenklasse. Dafür wurde extra Jürgen Klopp als Head of Global Soccer verpflichtet. Der Weltmann soll eine Weltmarke aus dem künstlichen Clubkonstrukt machen. Am Donnerstag wurden 50 Millionen Euro Ablöse für die feste Verpflichtung von Xabi Simmons auf den Tisch gelegt. Das passt in die Strategie. Doch Anspruch und Wirklichkeit klaffen auseinander. In der Champions League gingen 7 von 8 Spielen verloren. In der Liga beträgt der Rückstand auf Tabellenführer Bayern satte 18 Punkte. Ein einstiger Titelaspirant tritt auf der Stelle. Die Spektakeloffensive lahmt. Schon zum 4. Mal in dieser Saison spielte RB 0:0, Höchstwert. Trotzdem, auf dem Papier befindet man sich weiter auf Champions League-Kurs. Nur die Einfallslosigkeit verwirrt und wirft eine zentrale Frage auf. Was ist los bei RB Leipzig?
Stefan, kannst du uns da ein bisschen weiterhelfen? Was ist da los? Dann scheint es wieder besser zu gehen. Da gibt es dann Spiele, wo es funktioniert und dann geht es wieder so ein bisschen rückwärts wie gestern. Diese Inkonstanz, man kann es doch nicht nur auf verletzte Spieler zurückführen, oder?
Nein, mit Sicherheit nicht. Also das, was Leipzig ja immer ausgezeichnet hat in den letzten Jahren, war ja dieses offensive Spektakel, was sie immer abgebrannt haben. Davon hat ja Leipzig auch ein Stück weit gelebt und hat sie auch so erfolgreich gemacht, das muss man auch sagen. Da hapert das ein bisschen. Also sie sind dann die Spieler, die vorne spielen, Šeško oder ein Xabi, der lange verletzt war, jetzt zurückgekommen ist, laufen der Form noch so ein bisschen hinterher. Aber ich finde trotzdem, also man darf es nicht alles negativ sehen, weil Platz 4 in der Bundesliga nach wie vor ist ein Okay-Ergebnis, denke ich mal, für Leipzig. Sie haben andere Ansprüche, überhaupt keine Frage. Sie sind aber auch noch im Pokal gegen Wolfsburg vertreten. Also auch das spricht für Leipzig. Nochmal, die Ansprüche sind andere. Aber sie wirken nicht stabil. Also sie machen relativ wenig, aber sind da auf Platz 4. Die anderen rücken ran. Also wir reden ja viel von Dortmund. Es sind nur noch 4 Punkte für Dortmund auf Leipzig. Mhm. Aber ich sehe auch andere Vereine wie Mainz, Gladbach oder Werder Bremen, die sich in eine gute Position gebracht haben. Also das kann in der Bundesliga noch kippen. Ich glaube aber trotzdem, du sagst nicht nur an Verletzte festmachen. Ich finde schon, dass das ein extremes Argument ist. Und ich habe Marco Rose nie gehört, in keiner PK, dass er sich beschwert hat über diese vielen Verletzten, die er zu verzeichnen hat. Sondern er hat das aufgenommen, angenommen und hat die Mannschaft spielen lassen. Also es spricht eigentlich wiederum für Marco Rose. Ich bin mir sicher, dass wir den RB Leipzig erst wieder in der neuen Saison sehen, so wie wir sie kennen, mit einem attraktiven, offensiven Fußball. Davon gehe ich aus. Was sie abgeliefert haben in der Champions League, das war natürlich von 8 Spielen 7 verloren. Das kann auch nicht der Anspruch sein. Ja. Das war auch schlecht. Aber sie haben dieses eine Feuer noch drin. Und das ist der DFB-Pokal. Und die Qualifikation haben sie selber in der Hand für die Champions League.
Die Champions League tut mir auch richtig weh. Ne?
Ja.
Also, wie man sich da verabschiedet hat, gerade bei den internationalen Ansprüchen, die sie haben, die sie auch selber formuliert haben, das ist schon ein sehr, sehr schwerer Schlag. Und insgesamt, wir haben ja eben lange über Borussia Dortmund gesprochen, die Situation in Leipzig ist ja kaum besser, wenn man die Champions League Performance da auch noch mit einrechnet. Also sie spielen auch nicht gut. Sie haben immer wieder Brüche im Spiel, in Stuttgart zum Beispiel, was ein ganz wichtiges Spiel für sie war. Da spielen sie eine sehr starke, konzentrierte erste Halbzeit. Und in der zweiten Hälfte hatte man das Gefühl, da war so gut wie nichts mehr da. Also,
diese Inkonstanz, die gibt es in Spielen, aber auch im Saisonverlauf.
Absolut.
Das ist es. Trotzdem auch eine weitere Parallele vielleicht zu Dortmund. Auch in Dortmund wurden ja immer oder mussten immer wieder die besten Spieler gehen. Da wird man viel Geld eingenommen, auch bei Leipzig. Dani Olmo zum Beispiel. Jetzt hat man Xavi Simons fest verpflichtet. 50 Millionen ist ja schon auch für so einen Konzern eine ganz ordentliche Summe. Ist das ein Zeichen, dass man dafür, weil Stefan sagt ja, nächste Saison sieht er sie erst wieder, dass man für die Zukunft eben sich anders aufstellt und auch wirklich Leistungsträger hält, auch da auch richtig Geld in die Hand nimmt?
Es wäre schön, wenn man so einen Spieler wie Xavi halten könnte. Ne? Und man hat ihn jetzt natürlich unterm noch einen guten Tarif bekommen, muss man ganz klar sagen. Es ist viel Geld, ja. Aber PSG musste auch abgeben, weil die Laien nicht mehr möglich waren. Da gibt es eine Begrenzung, das wissen ja wenige eigentlich. Ja.
Und dann ich weiß es auch nicht.
Es gibt eine Begrenzung, wie viele Spieler du ausleihen darfst.
Sechs internationale Spieler darfst
du verleihen darfst.
Genau.
Sechs internationale.
Die du verleihen darfst. Und PSG ist schon immer an der Kante gewesen. Okay. Ne? Ja. Und Kolumani ist auch verliehen worden, zum Beispiel, ne? Ja, von PSG. Also hat man diese Chance genutzt, was Gutes, ein positives Zeichen ist. Die Frage ist, wie lange ist der Junge da?
Genau.
Ich hoffe, dass er noch nächste Saison da ist.
Du meinst, da sind wieder Klauseln im Spiel und so weiter?
Nicht nur Klauseln, sondern einfach, dass der Spieler natürlich auch im Sommer sagen wird, ich will Champions League spielen. Jetzt kann er alles dafür tun.
Ja.
Ja, ist er wieder gesund, ja, und spielt eigentlich auch ganz ordentlich wieder. Aber er kann alles dafür tun, dass sie in die Champions League kommen. Aber es ist kein Selbstläufer. Die Champions League-Saison war blamabel, muss man ganz klar sagen.
Auch das letzte Spiel.
Ein Sieg, sieben Niederlagen. Ja. Das war wirklich blamabel. Das ist nicht ihr Anspruch. DFB-Pokal sind sie ja noch dabei. Das ist vielleicht der letzte Strohhalm. Aber natürlich müssen sie unter die ersten vier kommen.
Ich sehe.
Das ist klar. Weil das ist der Anspruch von Leipzig.
Ja.
Und sie quälen sich durch diese Saison.
Ja.
Sie quälen sich wirklich durch diese Saison.
Ja. Ich sehe auch Xavi vor allem als wirtschaftlich, als sehr, sehr smarten Deal an. Aber die Chance, dass er im Sommer den Verein verlässt, Verein muss man bei Leipzig mal vorsichtig sein, das Unternehmen verlässt, die ist nach wie vor sehr groß. So ist auch so, wie ich höre, mit ihm auch so kommuniziert, wenn das alles passt und wir daraus ein gutes Geschäft machen können, nämlich jemand zahlt 70, 75, 80 Millionen, dann war das ja ein sehr, sehr erfolgreicher Deal. Und daran wird RB Leipzig nach wie vor gemessen. Also das, was sie nie kaufen können, ist Herz. So, und das ist das, was dem Verein fehlt. Sie hoffen natürlich mit einem Jürgen Klopp da jetzt eine Menge Sympathie sich an den Club zu holen. Mhm. Die Frage ist, strahlt Klopp auf RB ab oder strahlt er das Konstrukt RB auf Klopp ab? Ja. Meine Befürchtung ist, zweiteres tritt ein.
Und die Frage ist, wie oft sehen wir Klopp überhaupt? Wie oft sitzt er da? Wie aktiv wird er sein? Wie viele Äußerungen von Ihnen in der Öffentlichkeit gibt es? Also viele, viele Fragen rund um RB Leipzig. Nochmal eine kurze Pause und dann gleich mehr im Stahlwerk. Doppelpass für heute. Danke. Am Stahlwerk Doppelpass, der erste im Februar, und Ruth hat auch wie immer Spenden und noch mehr.
Wir machen das ein bisschen voll, und weil du gerade Februar angesprochen hast, wir haben nämlich noch die weiße Weste vom Januar.
Okay.
Da gab es insgesamt 18-0 Spiele, das ist eine Wucht, also 900 Euro ins Phrasenschwein von Schöner Wohnen Polarweiß. Und wir sehen hier Peter Gulaschi, hattet RB Leipzig angesprochen, also in Sachen zu Null spielen liegt er da ganz oben. Mhm. 9 weiße Westen, noch vor Manuel Neuer. Und jetzt kommen wir zu den Spenden, und da gab es wirklich viele heute. Vielen, vielen Dank. Ich sehe hier schon mal 200 Euro vom Fußballverein SV Tipico Lochau am Bodensee, powered by Bäckerei Mangold. Ihr seid mit richtiger Mannstärke da. Der halbe Doppelpass gefüllt heute. Außerdem Thomas und Jörg aus Hilmersdorf im Erzgebirge. Die Garde Kiel, alte Herren Tuss Lipperode, Haas, Hans und Willi. Der Strammtisch. Yeah! Man hätte es erraten können. Fanclub Borussenfohlen Westerwald. Dann habe ich hier die Vereinigung Geilstein Kiel. Familie Schallhorn. Borussia Belzig Alte Herren. Angelika und Reinhard. Von Marcel, Marco und Manfred Bong.
Hey! Ui. Der war doch alleine, ne?
Aber die anderen mitgenannt. Kai Schulmann grüßt Marc Foscher und Udo van Scharrel. Stefan Falk, Gerd und Thorsten Kieler Sprotten. Buchhage Ulrich. Dann ist deine Frau da und Claudia spendet immer. Claudia Effenberg hat gespendet und Musiker und DJ Few. Dann haben wir noch die Explosion Rockband, Osas, Schumacher, Peter und Andrea und Heuer, Angelika und Rudi. Was ist denn jetzt hier los?
Ja, Effenberg-Sprechchöre, aber nicht für Stefan, sondern für Claudia.
Ah, okay. Ich wollte hier mein Programm durchziehen, aber das muss natürlich
durch,
sein. Nein, das war's. Vielen Dank für die Spenden.
Ja, vielen, vielen Dank für die Spenden. Vielen, vielen Dank für die Runde heute. Hat viel Spaß gemacht mit euch. Und den Kielern sei gesagt, ihr dürft gerne, gerne wiederkommen. War ein tolles Publikum. Der Präsident war auch mit dabei, Steffen Schneekloth. Sitzt da hinten ganz bescheiden in der zweiten Reihe. Also, wir haben, glaube ich, heute dafür gesorgt, dass Holstein noch ein paar Sympathiepunkte mehr hat. Aber die Punkte in der Liga, die müsst ihr einfach selber holen. Dankeschön, Carsten, für den Besuch. Schönen Sonntag noch. Und Überraschung, Überraschung. Auch am nächsten Sonntag gibt es wieder einen Stahlberg-Doppelpass. Wir freuen uns schon drauf. Macht es gut. Schönen Sonntag noch. Tschüss. Tschüss.